Eure kleinen Bumsbären sind wieder da. Scheiße. Ich wollte irgendwas Besonderes zum Einstieg machen und dann ist mir plötzlich Bumsbären in den Kopf gekommen.
Ist dir gelungen. Ist sehr besonders.
Ja, wollte ich gar nicht in diese Richtung. Aber nun sind wir da. Was soll man machen? Hallo, wir sind die beleuchteten Brüder. Dies ist eine Handynotizenfolge und insgesamt Folge 130.
Eine runde Zahl schon wieder.
Ja. Einerseits denke ich, 130 Folgen, ganz krass. Auf der anderen Seite, wir machen das ja schon eine ganze Weile und erst 130, ja, geht's dir genauso?
Ich habe das Gefühl, wir sind seit Folge 70 im Niemandsland der Zahlen. Es ist so nicht mehr so, also 100 war natürlich noch mal sehr besonders, aber ich habe schon, seit Folge 100 habe ich das Gefühl, dass wir kriechen. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich mich sehr daran gewöhnt habe, dass wir schon viele Folgen haben. Und ob man 100 Folgen oder 130 Folgen habe, ist nicht so ein Unterschied, wie ob du 30 oder 60 hast.
Oder 0 oder 30.
Und noch viel mehr.
Das ist der,
allergrößte Unterschied, ob man 0 Folgen oder 30 hat. Sehr viele Leute haben 0 Folgen.
Die meisten
Leute.
Kommt einem eigentlich gar nicht so vor, aber unterm Strich wird es so sein. Genau, heute ist der 18.07., das heißt Dienstag, oder? Heute ist Dienstag?
Heute ist Dienstagabend.
Ja, ich war gerade etwas...
19.52 Uhr.
Ich war etwas wirre, weil ich gestern Homeoffice hatte und deswegen heute zum ersten Mal in dieser Woche bei der Arbeit war und deswegen irgendwie das Gefühl habe, heute wäre Montag. Aber wir haben ja schon 2 Tage der Arbeitswoche geschafft.
Haben wir schon geschafft. Nicht mehr lang, dann ist das Wochenende da. Ja... Wir sind nicht nur, was die Folgen angeht, sondern auch, was die Jahreszeit angeht, schon wieder in so einem Niemandsland. Ich habe das in unserem Video auf YouTube zu sehen zum Monat Juni gesagt, glaube ich. Das ist immer so, wenn es im Mai das Wetter schon so bombig ist, dann ist danach so, zerfranst das so, dann hat man noch so ein paar traue, regnerische Tage und dann hat man das gar nicht, man denkt, jetzt kommen noch 3 Monate Sommer, aber kommt gar nicht. Dieses Jahr war es anders, dieses Jahr hatten wir einen Bomben-Juni.
Mhm.
Ohne Regen. Das war schon ganz schön schwer auch für die Natur.
Mhm.
Und jetzt ist es so, dass es so ein bisschen alles so... Ich fühle mich so ein bisschen in der Luft.
Es ist auf jeden Fall alles sehr unbeständig aktuell. Aber sind wir schon so weit, dass wir jetzt wirklich übers Wetter reden?
Haben wir schon oft gemacht.
Ja.
Vor allen Dingen in unseren Videos über die Monate.
Ja.
Das ist nichts anderes sein, als über das Wetter zu sprechen.
Da passt es ja auch ganz besonders gut.
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich mich so ein bisschen... charakterlos, nicht mich, aber ich fühle die Welt um mich herum ein bisschen
charakterlos. Deine Wetterfühligkeit, schon so häufig Thema gewesen.
Siehst du, wir reden oft über das Wetter.
Ja, und immer kommen wir auf dasselbe Ergebnis. Du bist super krass beeinflusst durch das Wetter um dich herum.
Ja, und früher war es so, dass wenn das Wetter gut war, dann ging aber alles gut. Inzwischen ist es so, wenn das Wetter gut ist, mache ich mir Sorgen um die Natur. Deswegen ist es sozusagen immer schlimm. Entweder das Wetter ist schlecht oder das Wetter ist zu gut.
Aber funktioniert es nicht umgekehrt, dass wenn das Wetter dann schlecht ist, du deinen Natursinn weiter aktivieren kannst und es dann trotzdem gut ist?
Ja, dann freue ich mich über den Regen.
Ja.
Mhm. Ich habe heute die Hecke geschnitten.
Ja, jetzt kann ich wieder zu dir, ohne super nass zu werden,
ja,
wenn ich außenrum bin.
Ich habe auch extra für dich mit der Hecke angefangen und nicht mit der anderen.
Mhm.
Habe ich an dich gedacht. Ich habe sogar mit der Innenseite angefangen und nicht mit der Außenseite, die für die allgemeine Bevölkerung viel wichtiger ist, weil sie nicht mehr in unserem Haus vorbeikommt, ohne die Straßenseite zu wechseln.
Also für mich und die Einbrecher hast du jetzt.
Für dich und die Einbrecher
drin
habe ich, erst drin nämlich angefangen, weil ich nicht wusste, ob ich draußen auch noch, habe ich denn draußen auch noch geschafft. Und ich habe darüber nachgedacht, ob Hecke schneiden, das ist ja so ein Ding, das irgendwie, aber vielleicht sagst du jetzt wieder, ist nur meine Schublade, aber Hecke schneiden ist so ein Synonym für so biedere Vorstadt. So, die Leute, die ihre Hecke schneiden. Das ist dann so, weißt du, wenn, weiß ich nicht, ich stelle mir jetzt so eine Filmszene vor, wo die coolen Leute so Ding gehen, dann steht da so irgendeiner, der gerade seine Hecke schneidet und der guckt dann, die jungen Leute fahren an mir vorbei mit ihren Skateboards. Mit so einem Hut
oder Raudis.
So. Also das sind so die lame-ass Daddies, die ihre Hecke schneiden müssen und ihren Rasen sprengen müssen.
Also bis vor 2 Jahren hätte ich dir dann zugestimmt. Und jetzt gibt es ja, wo ich auch schon von erzählt habe, die Tradition, einmal im Jahr zu Schwiegermama aufs Land zu fahren, um dort die Biomasse zu vernichten. Und ich habe jetzt schon, also ich habe dadurch einen anderen Blick darauf bekommen.
Du schon, aber der Rest der Welt vielleicht nicht.
Ja, ich glaube, wer keine Verantwortung für eine Hecke hat oder jemals hatte, wird dafür weniger Verständnis haben.
Ja, und jetzt habe ich aber gedacht heute, warum ist es eigentlich so? Und das Problem ist, glaube ich, also natürlich einmal, weil die Leute Ordnung wollen.
Mhm.
So, die wollen das schön gerade haben. Aber ich will gar nicht, dass es alles gerade und eckig ist, sondern ich will nur, dass den Menschen, die über den Fußweg gehen, die Hecke nicht ins Gesicht wächst. Was, glaube ich, alle nicht gut fänden.
Genau.
Das Problem ist nicht das Hecke schneiden, sondern das Hecke haben. Ich glaube, daher kommt dieses ganze Ding, weil sich die Leute halt hinter ihrer Hecke verstecken und die wollen, dass das schön hochwächst, damit ihnen niemand reingucken kann. Und das hat dieses von mein kleines Eigentum, meine Parzelle. Ich glaube, daher kommt das.
Ich glaube, es ist eine Sache der eigenen Attitude. Also wie du sagst, wenn du jetzt die Hecke schneidest, damit die Frauen mit dem Kinderwagen da besser vorbeikommen können oder Leute auf dem Fahrrad oder im Rollator, dann hat es einen anderen Flair, als wenn du Wert darauf legst, dass das immer akkurat gerade ist. Oder dein Grundgedanke ist es ja auch nicht, dich von der Welt abzukapseln, sondern eine Hecke ist ja auch eine schöne Sache.
Ja, wenn es nach mir gehen würde, wären die Hecken gar nicht da.
Gar keine
Hecken. Aber die Erhaltensverordnung des Bezirks Hamburg-Nord sagt, es muss so sein.
Man muss eine Hecke haben?
Ja, hier bei uns, in diesem Viertel.
Ja?
Ja.
Wieso?
Eine Einfriedung des Grundstücks durch Hecken ist eine überwiegende Einfriedung, weil das Ensembleschutz ist.
Ensembleschutz?
Ja, der Ort, an dem wir wohnen, ist dadurch aufgewertet, dass das gesamte Viertel, in dem wir wohnen, einen gewissen optischen Charakter hat. Mhm. Dadurch hebt sich das vom Rest der Stadt ab. Und wenn jeder irgendwas macht, dann verliert er. Kann ich tatsächlich städtebaulich und so stadtplanerisch schon gut verstehen. Dass wenn jeder sein eigenes Ding macht, dann verliert das gesamte Viertel an Qualität, weil du nicht da durchfährst und diesen Eindruck hast du, oh, du weißt gar nicht warum, aber irgendwie ist das hier ein besonderer Ort.
Aber vielleicht gewinnt es auch an Qualität, weil die Leute anfangen, irgendwie kreativ mit ihren neuen Möglichkeiten umzugehen.
Das kann auch so sein, das glaube ich bei uns hier nicht unbedingt. Es gibt auch Beispiele, wo man das sehen kann, wo das schief geht. Aber das, wenn du eine gesamte Stadt dir anguckst, dann ist es, glaube ich, so, dass du sagst, ja, hier ist sozusagen free for all und dann steht was und so, aber es gibt so bestimmte Bereiche, wo das auch cool ist, wenn man so eine Ecke hat. Wie wenn du dir ein Haus einrichtest, dann willst du auch nicht überall alles gleich und knallbunt oder weiß ich nicht haben, sondern dann hast du auch verschiedene, einige Orte sind vielleicht eher ruhig zum Rückziehen, einige so und so, das ist es mit der Stadt auch.
Da ist der Labrador-Raum, da ist der Tiefseetauchraum, also mit so bestimmten
Themen. Mottos.
Und Themen,
genau.
Mottoräume.
Ich kann das schon verstehen.
Aber sie schreiben nicht vor, welche Art von Hecke, sondern nur irgendeine Hecke.
Ja.
Okay. Aber da könnte man ja vielleicht auch kreativ mit umgehen.
Was
ist denn alles eine Hecke? Woraus kann man
eine Hecke machen? Heckendefinition.
Ja. Ist es klar geregelt?
Muss es natürlich ein Ursprung sein? Kann ich auch eine Hecke aus Lametta machen? auf irgendwelchen Bambusstäben?
Ja, gute Frage.
Oder eine Hecke aus Matt?
Eine Matt-Hecke. Geil.
Die fängt richtig schnell an, richtig krass zu faulen und extrem zu stinken. Die Matt-Hecke.
Aber die musst du nicht schneiden.
Nee, kann man aber und dann essen.
Bevor sie stinkt am besten. Na gut, okay, habe ich was gelernt, wusste ich nicht. Weiß ich gar nicht, wie ich das finde. Finde ich das gut? Weiß ich nicht.
Dazu gehört sehr viel, wie die Fenster aussehen müssen, wie Geländer sind und so weiter. Weiße Türen, weiße Fenster.
Ich habe keine weiße Tür, du hast eine weiße Tür.
Ich habe eine coole Tür. Und deine Tür sieht man auch nicht von vorne, vielleicht ist das eine Ausnahme deswegen.
Wenn man es von vorne nicht sieht, darf man nuts gehen, was die Farbe
ist. Vielleicht. Also es ist also wirklich sehr genau geregelt und es ist natürlich auch so, wo kein Richter, da kein Kläger, andersrum, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber es kann passieren, dass mal irgendwann einer sagt, nee, stopp, das geht jetzt hier zu weit, meine schönen Häuser, die ich hier alle besitze in dieser Straße, verlieren an Wert. Ich mache jetzt mal das Bezirksamt drauf aufmerksam und dann müssen alle Leute aber richtig ran und haben dann ein Problem. Demnächst kommt hier ein Energieberater und eine Architektin. Und die Architektin kennt das Viertel und die Erhaltensverordnung gut und die sagt dem Energieberater, nein, 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 mein lieber, die und die Fenster dürfen hier nicht rein. Denn sonst kommt der Bezirk und sagt, nein, 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 mein
lieber. Sehen alle Fenster in der Straße gleich aus?
Nee.
Nee, oder?
Aber sollten sie. Also das heißt gleich, sie müssen nicht gleich aussehen, aber sie dürfen zum Beispiel, müssen sie Sprossen haben. Es dürfen keine Glotzfenster eigentlich sein.
Aha.
Sind sie es aber zum Teil.
Ja.
Aber da hat auch noch keiner geklagt gegen.
Na, lass mal damit anfangen.
Geil.
Ich hasse es.
Wir stürzen die Nachbarschaft richtig ins Unglück.
Ich hasse es, wenn Regeln missachtet werden.
Habe ich das schon sehr deutlich gemacht.
Habe ich dir, glaube ich, so mal nicht im Podcast erzählt. Das möchte ich hier einmal offenbaren, um mal wieder meinen Charakter ein bisschen besser beleuchten zu können, wer daran Interesse hat. Ich habe erst, obwohl ich schon seit vielen Jahren einen Führerschein habe, vor sehr kurzer Zeit, vor wenigen Monaten gelernt, dass es verboten ist, auch in einer kleinen 30er-Zonenstraße, die beidseitig befahrbar ist, in der Gegenrichtung zu parken.
Also, ja, ne? Das habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit erfahren durch ein Knöllchen.
Genau. Ich glaube, ich habe das auch über dich oder über euch erfahren, weil ja ihr ein Knöllchen bekommen habt. Ich wusste das nicht. Und ja. Ich habe mich nie gestört, ne? Weil ich habe das durchaus wahrgenommen, wenn ich aus dem Fenster gucke, dass also sowohl in die eine als auch in die Gegenrichtung die Autos in dieselbe Richtung zeigen teilweise, auf beiden Straßenseiten. Hat mich aber nie gestört. Seitdem ich weiß, dass man es nicht darf, fällt es mir auf und es stört mich.
Oh.
Ist das nicht seltsam?
Ja,
das
ist seltsam.
Total verrückt.
Ist der und das Grund, ärgert der mich Grund so. Ist ja aber kein optischer, sondern der Grund muss ja eine Ausparksache sein, ne? Eigentlich. Damit du nicht in den Gegenverkehr ausfährst.
Kann sein. Na, wir haben hier ja gar nicht so wahnsinnig viel Verkehr. Es gibt wahrscheinlich Orte und Straßen, wo das Sinnvolle ist, das umzusetzen und sich dran zu halten oder zu sanktionieren, wenn sich jemand nicht dran hält. Aber es ist mir einfach eigentlich scheißegal.
Jetzt stört es dich jetzt optisch, weil es nicht sortiert ist?
Nee. Optisch stört es mich gar nicht, sondern weil sich da Leute nicht an die Regeln halten. Ich gehe davon aus, dass die Leute das wissen und sich bewusst für diesen Regelverstoß entscheiden. Was ja eigentlich auch unnötig ist, weil es ist auf jeden Fall nicht schwer, hier mal kurz zu wenden, um in der richtigen
Richtung zu stehen. Ja, aber ich sehe ja bei solchen Sachen, wenn ich eine Regel nicht einsehe, dann kann ich sie auch nicht befolgen. Auch nicht, wenn es mich nur ein bisschen Aufwand kostet. Dann denke ich, so ein Bullshit, warum soll ich jetzt...
So wie mit dem Fahrrad, hey.
Das ist noch ein bisschen was anderes. Aber zum Beispiel irgendwie, wenn ich nachts an einem Menschen, der an Kreuzungen bei Rot stehe, irgendwie, dann nicht rüberzugehen. Das ist ja auch eine Regel, dass ich da nicht rübergehen darf.
Ja, richtig.
Aber warum soll ich mich daran halten? Und das mit dem richtig rumparken, finde ich auch totalen Quatsch. Totalen Quatsch.
Also hier in der Straße ist es auf jeden Fall totaler Quatsch.
Und es kann ja sein, dass die Regel global gilt, aber dann soll der Kopf for you hier nicht bei uns ein Knöllchen dafür verteilen, sondern das irgendwo anders machen, wo es sinnvoller ist.
Aber ist das nicht auch eine Form von Selbstjustiz, wenn man selbstständig entscheidet, okay, hier ist ein Regelverstoß, ich sehe ihn und nehme ihn wahr und ahne ihn
nicht,
weil ich selber die Regel nicht für sinnvoll erachte?
Nein, eine Justiz ist ja sozusagen eine eigene, da bist du ja nicht der Täter, sondern die Rechtsprechung. Weil Selbstjustiz wäre, wenn jetzt jemand falsch einpackt und du hingehst und in den Spiegel abtrittst. Oder ich meine, es in die Fresse
schlägst. Ich weiß schon, was normalerweise Selbstjustiz bedeutet, aber ist es nicht eine Form davon?
Finde ich
weil,
nicht.
Also Selbstjustiz heißt ja, die Justiz in die eigene Hand nehmen und selbst entscheiden, du musst bestraft werden, im klassischen Falle.
Genau, aber das ist ja das, was die Justiz tut. Die Justiz ahndet und straft.
Genau, aber die Justiz entscheidet ja auch manchmal, dass jemand, der angezeigt wurde, nicht geahndet werden sollte.
Richtig.
Aus irgendwelchen Gründen.
Aber die Justiz entscheidet nur, ob man ahnt oder nicht ahnt. Was du sozusagen jetzt meinst, ist keine Selbstjustiz, sondern eine Selbstlegislative.
Okay.
Oder?
Aber die
du machst Justiz sozusagen deine eigenen Regeln.
Ach so, okay.
Oder du entscheidest, dass die Regeln für dich nicht gelten, was die Justiz auch nicht wirklich kann. Denn vor dem Gesetz sind alle gleich.
Ja, angeblich. Okay. Ich möchte diese Handy-Notizen-Folge nach 13 Minuten mal mit einem kleinen Fun-Fact beginnen, der dich freuen wird. Es geht um unsere sehr, sehr guten Freunde, die Doofen. Wiegald Boning und Olli Dietrich.
Yeah.
Wir sprachen bereits mehrfach über dieses Zauberduo der 90er Jahre. Bekannt aus RTL Samstagnacht, da haben sie kleine Sketch-Songs, würde ich jetzt mal sagen, gespielt und dann in einer Sommerpause, ich habe ein paar Infos nämlich über die Doofen heute, mir aus einem Interview-Podcast mit Olli Dittrich rausgezogen. In der Sommerpause, nachdem sie irgendwie so 15 Songs hatten, haben sie sich dann tatsächlich in ein vernünftiges Studio zurückgezogen und das fantastische Erfolgsalbum Lieder, die die Welt nicht braucht, veröffentlicht. 1 Million Mal oder etwas über 1 Million Mal verkauft. Was irrsinnig viel ist, heutzutage undenkbar, aber auch damals schon viel. Und das heißt, sie hatten einen ziemlichen Hype. Und erstmal, erste kleine Geschichte, die ich richtig toll fand, die haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt, weil wir so erfolgreich sind, wir machen jetzt Stadionkonzerte. Und haben das, ich glaube, das Olympiastadion in München gebucht und haben gesagt, wir machen hier... Ne, überall plakatiert, die Doofen spielen im Stadion, die Doofen spielen im Stadion. Was sie aber halt in ihrer, und irgendwann nach einer Woche überall drüber geklebt, ausverkauft, 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 weil es war ausverkauft. Was sie aber halt vorher nicht gesagt haben, ist, sie haben in dem kompletten Stadion einfach nur die Ehrentribüne verkauft und haben dann letzten Endes vor 250 Leuten auf so einer kleinen Holzbühne im Olympiastadion gespielt, was eine großartige Geschichte ist.
Da wäre ich gerne dabei.
Da wäre ich auch sehr, sehr gerne dabei gewesen. War ich sicherlich noch viel zu jung für. Aber finde ich einen geilen Move. Dann waren sie auch bei Rock am Ring. Wusste ich auch nicht. Die waren bei Rock am Ring und sind wohl auf die Bühne gegangen und Olli Dittrich hat in das Mikrofon geschrien, seid ihr alle doof? Und alle, ja! Und da haben das richtig gefeiert. Bei Toastbrot Baby sind Toastbrote auf die Bühne geschmissen worden und so. Und, was ich nicht wusste, und das habe ich am allermeisten beeindruckt, es gab, das muss dann ja auch so 95 oder wann das war, 96 vielleicht gewesen sein, hat Bon Jovi ein Konzert gespielt im Bremer Weserstadion vor 42.000 Leute, also mit Bon Jovi und Van Halen und Slash Vorband Die Doofen. Und die Leute haben es auch mega abgefeiert und er hatte, also Olli Dittrich hat er sehr sympathisch von erzählt und ich finde diese Vorstellung, dass du zu dir wahrscheinlich relativ teure Tickets für Bon Jovi, Van Halen und Slash holst und dann spielen Die Doofen im Vorprogramm und die Leute feiern es ab und ich meine, wer hätte das, das hätten ja sicherlich niemals erwartet, dass die mal damit vor 42.000 Menschen stehen und die Leute Toastbrot Baby und Jesus war ein guter Typ, den hatten alle Leute lieb. Richtig abgehen dazu.
Ja, sehr, auch seltsam, dass die beiden, die man ja wirklich gut kennt, weil die ja sehr omnipräsent sind, in, nicht nur in der Samstagnacht, sondern danach auch im Fernsehen, dass die das erlebt haben, weil man schon so ein bisschen zu denen so ein Gefühl hat, dass das halt so Typen sind, nicht die man kennt, aber die so sehr nahbar irgendwie sind, die jetzt keine Stars sind in dem Sinne. Und dass die dann da auf die Bühne gehen können und 42.000 Leute, Jesus, ist schon, die hatten schon echt Glück und einen guten, also ja. Also Kombination Fall, aus Qualität und Glück.
Genau. Und das fand ich auch sehr schön. Da hat er nämlich, also wurde er auch gefragt, so, naja, er hat ja, also Olli Dittrich ja auch in Anführungszeichen ernsthafte Musik gemacht, vorher schon, was so mäßig erfolgreich war, danach ja auch nochmal mit Texas Lightning, auch durchaus mein Radiohit gehabt.
Schlagzeuger war da.
Genau, da war er Schlagzeuger. Ob das was mit ihm gemacht hat, dass er nun gerade mit sowas so einen Erfolg hat und nicht mit der in Anführungszeichen ernsthaften Musik. Und er meinte auch, dass er das eigentlich gerade heutzutage gar nicht mehr so sieht. Er hat nämlich vor kurzem sich wohl mal wieder ein Album oder die Alben von damals angehört und meint, er ist stolz auf jeden einzelnen Ton, der da drauf ist, weil das nicht nur gut produziert ist, sondern auch aus musikalischer Perspektive einfach sehr viel mehr da drin steckt als einfach nur der Blödeltext, sondern dass da wirklich auch.
Ja, sonst wäre das noch nicht so erfolgreich gewesen.
Genau, wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Schnieschnall Schnappi, ne? War auch
ja, sehr, sehr erfolgreich. Ja, aber das ist nicht dasselbe, das hat ja auch noch einen anderen kulturellen Kontext. Aber das sind schon einfach, das sind gute Popsongs gewesen. Das sind Ohrwürmer, die waren ja nicht nur Blödelei, sondern auch hatten auch tatsächlich Witz drin.
Und auch musikalisch
hatten die anspruchsvoll vielfältige durchaus. Instrumente auch drin. Und
gerade Wiegald Boning ist ja so ein krasser Tausendsasser mit diesen ganzen Blasinstrumenten.
Also das ist nicht einfach nur doof und höhö und haha und Quatsch, sondern das ist schon mehr. Ich erinnere, ich war voll mit dabei. Ich habe ja auch viel Samstag Nacht geguckt und ich habe beide Alben, danach kamen noch Melodien für Melonen.
Mhm, mit Zicke, Zacke, Zicke, Zack, Tzatziki.
Genau.
Und dem lila Launebär.
Ich habe noch Sand im Mund von Souflaki. Sehr gut. Man kennt sie alle, die Texte. Ich fand beide Alben auch gleich gut. Und das war, ich glaube, ich war in Berlin bei meiner Tante irgendwie zu Besuch. Und da kam, war entweder das erste oder das zweite Album gerade frisch raus. Und dann hatte ich das mit und wir hatten irgendwie Discman und das war es für mich ganz, da waren wir dann, war ich noch relativ jung und wir waren ganz lange unterwegs in Berlin, da hat Christo den Reichstag eingepackt gerade. Mhm. Und das ist für mich alles so ein krasser Trip und das verbinde ich sehr doll mit den Doofen und diesen Songs, die ich dann rauf und runter gehört habe. Habe ich lange nicht gehört.
Kann man mal wieder machen, glaube ich.
Außer in unseren eigenen Versionen.
Hörempfehlung, hört euch Die Doofen an,
ja.
Gibt's bei Spotify.
Wir haben neulich auch von A zu 240.000 Leuten unsere Version von Toastbrot Baby gespielt. Meine Frau kannte das Original nicht.
Ja.
Fand's mega geil, was wir gemacht haben. Hat sich daraufhin das Original angehört, meinte, unsere Version ist viel geiler.
Na gut, aber das ist auch ein unfairer Vergleich, weil das nun mal so eine Live-Besowski, alle Leute sind fröhlich Situation
war. Ich dachte, das ist ein unfairer Vergleich, weil es die beleuchteten Brüder waren.
Oder? Auch das.
Wer will sich schon mit uns messen? Sicherlich nicht Olli Dittrich. Das würde er niemals wagen.
Der ist ja auch schon bald 70 Jahre alt.
Weißt du, was noch ein gutes Gefühl ist? Na? Finde ich.
Orgasmus.
Richtig. Weißt du noch eins?
Nee. Weiter bin ich noch nicht. Bei der Gefühlspalette.
Ich war kürzlich in Bremen wieder einmal. Und bin mit dem Zug zurückgefahren. Erstmal ist es einfach so geil, dass ich dieses Deutschland-Ticket in der Tasche habe.
Das glaube ich, ja.
Das ist einfach gerade bei diesen, ach, das ist toll. Und der Metronom, der Hamburg und Bremen verbindet, und wie ein Metronom ist wunderbar benannt, tatsächlich hin und her fährt und immer pünktlich, immer im Takt. Der fährt einfach so pünktlich.
Immer das pünktlich?
Das ist der Metronom.
Okay.
Der fährt wie ein Metronom hin und her. Ja, geiler Name, oder?
Wenn's stimmt.
Es stimmt. Okay. Es stimmt. Es ist so, der ist so verlässlich. Und ich wollte zurück nach Hamburg fahren, habe ich entschieden. Und dann habe ich mich entschieden, nicht zu gucken, wann der Zug kommt.
Sondern einfach loszulaufen.
Ich habe auch nicht geguckt, wann die Straßenbahn, bin ich zur Straßenbahn gegangen, die Straßenbahn kam in 13 Minuten, bin ich weitergelaufen. Bin einfach durch Bremen zum Hauptbahnhof gelatscht und habe den nächsten Zug genommen, der kam. Der kam dann auch relativ, ich meine eine Stunde, aber ich fand es war so ein gutes Gefühl, darauf zu verzichten, zu gucken, wenn der nächste Zug erst in 50 Minuten kommt, dann bleibe ich jetzt noch 20 Minuten.
Mhm.
Und dann bin ich einfach drauf losgelaufen und so wie zu sagen, wie ich meine Füße mich getragen haben und ich ankam, bin ich dann ganz organisch zum Gleis gelatscht, in den Zug gegangen, losgefahren. Und das hat sich so gut angefühlt.
Frei.
So frei.
Frei von Zeitdruck und Uhrzeitverpflichtung.
Und diese Mischung aber auch, ich hatte tatsächlich keine Uhrzeitverpflichtung, aber auch der Metronom, der dann einfach wirklich auch irgendwie relativ verlässlich dann dasteht und das ist alles so ein Flow gewesen.
Mhm.
Denn wenn du halt immer planen musst und gucken musst, wie lange dauert es noch, lohnt es sich jetzt noch die U-Bahn zu nehmen oder bestelle ich mir ein Taxi oder nehme ich vielleicht ein Moja, wie teuer ist das, wie schnell geht das? Nichts davon. Einfach nur gehen, fahren, fließen, zu Hause sein.
Und nimmst du jetzt daraus was mit für deinen Alltag? Wirst du das jetzt öfter machen und noch unpünktlicher kommen? Wenn man sich mit dir irgendwie verabredet.
Vielleicht. Aber wie schön es ist, dass ich irgendwann am Deich der Weser entschieden habe, jetzt gehe ich nach Hause.
Ja.
Und dann bin ich gegangen, Bahn gefahren, U-Bahn gefahren, nach Hause gegangen. Es war sozusagen eine Motion
vom Deich hierher. Auf der anderen Seite wäre es auch eine Motion gewesen, wenn du vorher geguckt hättest und dann nicht 13 Minuten hättest warten müssen, theoretisch, oder wie lange du dann am Hauptbahnhof warten musstest. Wäre trotzdem ja eine Motion gewesen.
Gar nicht. Ich habe mich in die Bahn gesetzt im Metronom. Der steht ja auch immer schon ein bisschen vorher da. Da kannst du dich schon hinsetzen. Stand schon da, als ich ankam. Und habe mein Buch, von dem ich letztes Mal berichtet habe, gelesen. Bin nach Hause gelaufen, habe mich aufs Sofa gesetzt und das Buch zu Ende gelesen.
Oh, schön. Das spricht fürs Buch.
Ja.
Hast du auch den ganzen Rückweg sozusagen gelesen? Also auch hier in Hamburg in der Bahn?
Ja.
Also durch.
Metronom, U-Bahn und dann auf dem Sofa den Rest.
Hast du auch auf dem Weg von der U-Bahn bis nach Hause im Laufen gelesen? Hast du sowas schon mal gemacht?
Ja.
Manchmal sieht man das. Ich finde, das sieht immer ein bisschen prätentiös aus.
Ja, aber manchmal hat mich das Buch so krass an der Angel, dass es nicht anders geht.
Ich hatte das mal, das passiert sicherlich beim Bahnfahren öfter, wenn man so ins Buch vertieft ist. Ich hatte mal, dass ich wegen eines Songs eine Haltestelle verpasst habe, weil ich so drin war. Und es war der Song Lass mich nicht los von Fettes Brot.
Ja.
Das ist ja so eine Stalker-Genie-eske Geschichte von einem Typen, der eine Frau sieht und ja ihr nachstellt und davon überzeugt ist, dass die ja eigentlich ein sehr glückliches Paar sind, obwohl sie das tatsächlich gar nicht sind. Und dann bricht er am Ende bei ihr ein. Und das ist alles ganz düster und das hat mich so krass gepackt, als ich den Song auf dem Album, wo es drauf war, war das Am Wasser gebaut? Nee, Strom und Drang. Als ich das zum allerersten Mal gehört habe in der Bahn, bin ich von der Videothek, wo ich früher gearbeitet habe, nach Hause gefahren und habe mir den Text von diesem Song angehört mit dieser düsteren, wütenden Atmosphäre, diesem schön gesungenen Refrain von Pascal Finkenauer.
Ach ja.
Und ich habe einfach meine Haltestelle verpasst, weil ich so in diesem Song drin war und richtig Gänsehaut hatte und irgendwie auch wissen wollte, wie die Geschichte ausgeht. Richtig, richtig stark. Kennst du das Lied?
Nee. gibt's aber auch die Situation kenne ich. Ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert.
Auch mit Musik oder auch mit Büchern?
Mit Büchern oder
Videospielen.
Mit Büchern ist es mir passiert und mit Videospielen. Aber Bücher sind wirklich so, dass ich anfange zu lesen und dann hochgucke und es sind einfach viel zu viele Stationen schon weg. Es ist einfach,
hörst du dabei was? Oder hast du
nein.
Du kannst dich trotzdem konzentrieren, obwohl ja. Da Leute irgendwie um dich herum alles, sich unterhalten oder so.
Alles zoned aus dann.
Ich kann ja nicht mal.
Also nee, es kommt drauf an. Wenn so Leute neben mir oder hinter mir sitzen, die ein unangenehmes, anstrengendes Gespräch in einer etwas zu lauten Lautstärke führen, das mich gleichzeitig anwidert, aber auch ablenkt im Sinne von, ich muss leider zuhören. Also so richtig unangenehme Menschen. Das kann mich schon ein bisschen rausziehen. Aber dann zwinge ich mich rein und dann entsteht so eine Blase um mich.
Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich kann nicht mal, ich lese ja in der Regel eigentlich immer auf Deutsch, kann ich nicht mal parallel dazu deutschsprachige Musik hören. Ja. Auch nicht leise im Hintergrund gedudelt, weil dann höre ich irgendwie da eher zu. Gerade wenn ich die Songs nicht gut kenne. Englischsprachige Musik geht, am besten geht ohne Text.
Nee, aber ich mag gar nicht unbedingt beim Lesen Musik hören. Das ist irgendwie, vor allem, ich glaube, wenn ich beim Lesen Musik höre, dann höre ich die Musik einfach nicht, denn es ist egal, ob sie da ist oder nicht. Ich bin einfach so, das kennst du ja auch, wenn du mich ansprichst, bin ich auch häufig in meinem Gedankenpalast da.
Oder in deinem Handypalast.
Oder in meinem Handypalast. Das glaube ich eigentlich ist weniger geworden, oder?
Ja, würde ich sagen.
Ich glaube,
jetzt, wo du es sagst.
Das ist schon durchaus bewusst, dass ich das einfach nicht mehr.
Also, es ist auf jeden Fall nicht auf Null, aber es ist, glaube ich, doch weniger geworden. Das kann schon sein.
Aber ja, beim Bücherlesen bin ich nicht mehr ansprechbar.
Und bist du weiterhin begeistert von dem
Buch? Ich bin durch.
Ja, begeistert.
Ja, also es ist interessant. Ich habe im Nachhinein nochmal gedacht, dass es ein paar Sachen gab, die ich sozusagen objektiv richtig kritisieren würde oder auch schwach fand oder ein bisschen konstruiert oder manchmal, wo ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie, als ob du so ein SchriftstellerInnen-Seminar besucht hast und die oder ein Video, YouTube-Video geguckt hast, mit den, wie du deine Figuren schreiben sollst oder wie das. Manche Sachen waren so ein bisschen so. Aber trotzdem hat mich das so vereinnahmt und so emotional abgeholt. Und ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich das zum ersten Mal wünsche, dass es ein Happy End ist.
Ja.
Und dass ich das nicht will, dass es, ich das so. Und man kann nicht sagen, dass das Buch ein Happy End hat. Ein bisschen schon, es ist zumindest, es ist nicht bleak am Ende, es ist schon irgendwie hoffnungsvoll, das hat eine gute Perspektive, aber es ist schon, es passieren schon ziemlich schreckliche Sachen. Und natürlich ist es wieder so, dass ich am Ende gedacht habe, ja, auf jeden Fall bitte das weniger gute Happy End, weil es die bessere Geschichte ist.
Ist das ein Zeichen dafür, dass es dich doch emotional ein bisschen verloren hat auf dem Weg?
Nee. Ich habe Rotz und Wasser geheult am Ende.
Wirklich?
Ja, es war so schlimm. Also was heißt schlimm?
Nein, schön.
Schön, weil das auch gar nicht unbedingt an den Stellen, die schrecklich waren. Es sind ganz, ganz furchtbare Sachen passiert. Aber weil das einfach mich ganz, ganz doll mitgenommen hat. Trotzdem finde ich am Ende, die Geschichte muss an erster Stelle stehen, die Qualität der Geschichte. Und wenn es sinnvoll ist, dass schreckliche Dinge passieren, und es war total sinnvoll. Also es ist, sonst ist es irgendwie nachher hinten raus, what's the point? Warum überhaupt das erzählen so, das ist schon. Ja, guter Roman.
Ist man, und mit Mann meine ich jetzt dich, eher gewillt, ein nicht Happy End zu tolerieren, wenn die Geschichte danach abgeschlossen ist, oder auch, sagen wir mal, so einzelne Story-Arcs in so Serien können ja gut oder nicht gut ausgehen. Und dann sind sie quasi, wenn es schlecht ausgeht und die dann sterben aus irgendwelchen Gründen, sind die ja raus aus der Geschichte. Und dann ärgert man sich vielleicht, weil man den Charakter so toll fand. Und wenn der dann stirbt oder die, dann ist man halt irgendwie, ja, ist man sich sicher, die kommt jetzt erstmal nicht mehr zurück, die Figur. Ist es dann nicht eher so, dass man da vielleicht eher sich wünscht, dass die irgendwie doch ein gutes Ende haben und vielleicht dann ganz, ganz, ganz am Ende wäre es in Ordnung, weil dann die Geschichte abgeschlossen ist? Also
es hängt ganz, ja.
Beispiel Breaking Bad, ne, wo ja erst Jesse Pinkman am Ende der ersten Staffel sterben sollte und dann hat man sich dagegen entschieden, weil er einfach der geilste Typ ist. Wäre das dann nicht auch besser gewesen, ihn sterben zu lassen.
Nee, es kommt darauf an. Offensichtlich hat das Autorinnen-Team an dem Punkt gesagt, die Geschichte wird interessanter oder besser, wenn wir ihn nicht sterben lassen. Mhm. Wenn sie ihn hätten sterben lassen, hatten sie wahrscheinlich irgendwas im Kopf, wie es dann weitergeht und wie sich das auf die Geschichte auswirkt. Und das wäre dann auch gut gewesen. Ja. Aber wenn sie eine Alternative sehen, die gut ist, ist es kein Problem. Solange es gibt aber auch Serien, die sozusagen dann nichts mit den Figuren machen und dann laufen sie nebenher noch weiter und dann und tragen nichts mehr zur Geschichte bei. Also es hängt immer davon ab, wie du die Geschichte weiterzählst. Bei Lost gab es Beispiele von Figuren, die ganz interessant waren und irgendwann hat man gemerkt, sie hatten keine Verwendung mehr für die.
Ja.
Zum Beispiel, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen detailliert oder egal, Richard. Richard war einer von den anderen, so ein schwarzhaariger Typ mit so dunklen Augen, der irgendwie eine ganz mysteriöse, interessante Rolle am Anfang hatte und am Ende ist halt mit denen so durch den Dschungel gelaufen und war halt noch so dabei und hat aber keine Funktion mehr für die Geschichte gehabt.
Bei fast allen Figuren bei Lost irgendwann so.
Bei Lost ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie sich nicht überlegt haben, wie wird jetzt die Geschichte besser, sondern sie sind irgendwie so nach, weiß ich nicht, Gefühl gegangen oder so. Aber eigentlich musst du dich bei jeder Figur fragen, ist es besser, was ist besser, wenn für das gesamte Ensemble die Serie, wenn wir sie sterben lassen, wenn wir sie weiterleben, wenn wir das und das mit ihr machen oder whatever.
Dann muss man beim Beispiel Jesse Pinkman auch einschränkend sagen, dass nichts, aber auch gar nichts in der Geschichte, was ihm passiert, irgendwie was mit dem Happy End zu tun hat.
Das ist auch richtig, ja. Das ist auch richtig. Also die ganze Dynamik zwischen den beiden war halt weiterhin interessant und gut und sie hätten sonst sicherlich eine andere Idee gehabt, wie sie es weiterführen, aber es kann natürlich auch sein, dass dich einfach dann der Schauspieler Aaron Paul so überzeugt, dass du das Gefühl hast, das können wir gut nutzen für weitere Sachen. So.
Ganz kurze Frage, dann können wir dieses Segment auch verlassen, weil wir, glaube ich, wirklich ein bisschen sehr nerdig werden, was gerade Serien angeht, aber Breaking Bad oder The Wire?
Was besser ist?
Ja.
Das kann ich schwer sagen. Ich glaube, ich finde Breaking Bad besser, weil es ein bisschen mehr nachklingt, weil es viel emotionaler ist und einen deswegen irgendwie mehr abholt und mehr haften bleibt.
Mhm.
Und vor allen Dingen ist halt Breaking Bad auch nicht doof. Also es ist halt auch klug in vielerlei Hinsicht, so was alle möglichen Aspekte angeht. So, das ist ja so, kann ja sonst sein, dass man irgendwie an den Figuren hängt und so, aber dass es doch ein bisschen dünn ist. Deswegen kann das da durchaus mithalten. Ich würde schon sagen, dass The Wire insgesamt die komplexere Serie ist, die viel mehr Themen berührt und viel mehr über die Welt auch sagt. So viel, viel mehr Kommentar über die Welt und man lernt vielleicht auch mehr über The Wire und es ist irgendwie lehrreicher und interessanter und vielseitiger. Aber es ist schon einfach ein krass anderes Genre. Also Breaking Bad erinnere ich stärker. Mhm. Habe ich stärker emotional darauf reagiert.
Okay.
Aber ich möchte beide Serien nicht missen. Und beide waren sehr anstrengend zu gucken.
Auf jeden Fall eine große Empfehlung für die Leute, die Breaking Bad nicht geguckt haben, tut es. Und zwar schnell, weil, geile Überleitung, die Aliens sind nämlich jetzt unter uns, hast du mitbekommen?
Nein.
Es wurde ein nicht identifizierbares, wahrscheinlich Antriebsteil an irgendeinem Strand entdeckt und niemand weiß, was es ist, niemand weiß, wo es herkommt, niemand weiß, wem es gehört. Alle Raumfahrtbehörden der Welt arbeiten miteinander, weil keiner es zuordnen kann. Ist heute in den Nachrichten gewesen. Selbst in der Tagesschau. Ist in der Tagesschau gewesen. Habe ich nicht gesehen.
Ist bestimmt irgendeine geile Erklärung am Ende. Irgendein
Tüftler. Weiß man nicht.
Wo wurde das gefunden?
An irgendeinem Strand in Amerika, glaube ich.
Das ist ja klar, dass die Aliens wieder in den USA
landen. Naja, das haben wir doch in einem Film gelernt. Es ist wirklich, wirklich gruselig. Findest du es nicht auch ein bisschen gruselig?
Nee. Es gibt am Ende irgendeine Erklärung. Hast du gesehen von dem...
Australien natürlich.
Natürlich, Aliens in Australien.
Mysteriöses Objekt an australischen
Strand entdeckt. Ach, das Foto habe ich sogar gesehen.
Es ist zylinderförmig, etwa 3 Meter hoch und von noch geheimnisvoller Herkunft. An einem australischen Strand ist ein rätselhaftes Objekt angespielt worden. Nun versuchen Experten herauszufinden, woher es stammt. Das sind doch Aliens, oder was?
Naja, erstmal musst du checken, woraus besteht das. Guckst du, sind das Metalle, die uns bekannt sind?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Sind da Elemente, die nicht auf der Erde vorkommen? Dann hättest du einen ziemlich krassen Beweis. Wenn das einfach nur irgendwie Aluminium und Stahl ist oder was weiß ich. Well, ich würde da jetzt erstmal ein paar Tage abwarten.
Es gibt auf jeden Fall noch keine
Aber trotzdem Breaking Bad.
sicher.
Auch in Australien ist gerade Timothy irgendwas mit seinem Hund drei Monate lang.
Seit April war der auf dem offenen Meer nur mit seinem Hund, weil von seinem Boot der Motor ausgefallen war. Ja, er
hat nur Regenwasser getrunken.
Und rohe Fische
gegessen. Was für ein Glück der hatte, dass es so viel geregnet
hat. Ja, der hat richtig viel Glück gehabt. Und was ich sehr interessant fand, der mit seiner Hundedame, ich glaube Bella heißt sie. Mit Bella, dass es so Survival-Expertinnen gibt, die behaupten oder die These in den Raum gestellt haben, wenn es den Hund nicht gegeben hätte, hätte der es nicht geschafft. Aus psychologischen Gründen.
Ach so.
Dann hätte er halt irgendwann einfach aufgegeben und Suizid begangen oder hätte keinen Willen mehr gehabt, weiter irgendwie fürs Überleben zu kämpfen. Aber er hat ja nicht nur um sein Überleben gekämpft, sondern auch das von seiner Gefährtin, richtig, von Bella.
Und sie hatten Glück, sie wurden nicht von einem Kraken oder einem Pottwal oder einem Hai angegriffen.
Richtig.
Auch das. Aber und drei Monate, wie lang das ist, wie häufig der eingeschlafen ist.
Dass die überhaupt gefunden wurden. Die wurden ja ganz zufällig von so einem, ich glaube, man nennt die Trawler, die eigentlich so große Fischschwärme detektieren sollen, gefunden. Und das ist
mexikanischer Thunfischfischer.
Auch gelesen, das ist wie die Nadel im Heuhaufen zu finden, weil sie einfach mitten auf dem offenen Meer waren.
Ja, und was ist mit offenem Meer? Ist sehr groß.
Sehr, sehr groß.
Na gut, er hatte jetzt nicht nur einen Floß, er hatte einen Katamaran.
Ja.
Immerhin.
Aber war
der Hund konnte immer ein bisschen hin und her bewegen sich. War man unfähig.
Offensichtlich konnte er Regenwasser auffangen.
Ja, aber auch der Hund, was der drei Monate gedacht hat, was für ein weirder Scheiß, da keine Wasserflecken, nicht zum, also gar nichts.
Also ich gebe dem maximal 3 Jahre und wir haben dann Netflix-Film drüber. Also safe wird das verfilmt, oder?
wenn
die Aliens uns jetzt nicht kaputt schießen, dann...
Ja, die Aliens, guck mal, was die für ein Scheiß, Wrack da, das ist doch nicht... Das ist auch keine Qualität, wenn das in Australien so angeschwemmt wird. Die gehen auch schon kaputt, wenn die bei uns in die Atmosphäre reinkommen. Ja, Timothy irgendwas und Bella. Erstaunlich. Und dann hat er gesagt, er will nur ein bisschen Ruhe und gutes Essen.
Genau, das weil er so ein bisschen abgemagert war. Ja, das prächtigen Vollbart sich wachsen lassen in den letzten 3 Monaten, weil er wahrscheinlich keinen Rasierer dabei hatte.
Ich vermute, den wird er jetzt als erstes mal abmachen.
Wahrscheinlich. Und dann geht's zu McDonald's.
Und in die Badewanne.
Oder zu Five Guys, wenn er klug ist.
Nee, nicht in die Badewanne. Wasser hat er genug erstmal. Schön in die Sauna oder so.
Das ist schon eine krasse Geschichte, ey. Das hat mich auch wirklich irgendwie berührt. So ein Einzelschicksal.
Ja.
Seit 3 Monaten. 3 Monate ganz allein.
Und was für ein Glück. Der ist einfach nur wieder mit da. Mit
dem Hund.
Zack, zurück.
Ich glaube, wenn der Hund nicht dabei gewesen wäre bei der Geschichte, hätte mich das nicht so berührt.
Aber diese
Vorstellung, dass man so 3 Monate mit der Hündin da versucht zu überleben und dann mit der, ich meine, der muss ja auch sein Essen mit ihr geteilt haben, logischerweise. Ja. Sonst hätte sie es ja nicht überlebt. Und das spricht ja schon für auch eine große emotionale Bindung, dass man jetzt auch im Angesicht des drohenden Todes jetzt nicht sich entscheidet, okay, sorry Bella, bist eine gute Gefährtin gewesen, aber wenn ich überleben möchte, kann ich dich nicht mit durchfüttern.
Ja.
Weil es wird ja
auch. Und ich habe so viel Fisch gegessen, jetzt esse ich Hund. Rohnhund.
Rohnhund. Gott. Finde ich, das war wirklich. Und diese Bilder von dem Typen, ne? So wie so ein fröhlicher Almöhi.
Ja, der war ganz gut drauf.
Der abgemagert in die Kamera.
Also so abgemagert war er gar nicht. Also er sah schon. Er sah ja auch alt.
Ja, richtig.
Er sah schon. Ich kann mir den auch so mit der Körperfigur also als 70-Jährigen im Schwimmbad vorstellen, durchaus.
Vielleicht war er auch einfach mega ripped.
Ich habe gedacht, meinst du, der hatte ja Sachen dabei? Der war ja auf dem Katamaran. Ne? Der hatte ja Gepäck und so. Der hatte ja bestimmt auch eine Zahnbürste.
Aber
wahrscheinlich nicht für 3 Monate Zahnpasta.
Nee, sicherlich nicht.
Meinst du, der hat sich einfach die wegbenutzt, jeden Morgen und Abend?
Was war denn sein eigenes, sein eigentliches Ziel, weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht.
Weil also davon hängt ja ab, wie viel Gepäck er wohl dabei gehabt haben wird. Kann ich nicht sagen, aber nein.
Am Anfang hatte der bestimmt noch irgendwie ein Sandwich und eine Beefy dabei. und Zahnpasta auch noch und ein bisschen Sonne ist ja auch krasser
Sonnencreme, ne? Gerade in Australien. Also ich hoffe, ich bin davon überzeugt, dass wenn er eine Zahnbürste dabei hatte und die Zahnpasta alle war, dass er einfach trotzdem ohne Zahnbürste
Zähne... Ja klar, mache ich auch so.
Warum?
Wenn du keine Zahnpasta hast. Ist schon ein oder zweimal vorgekommen, in meinem Leben häufiger.
Du hast schon häufiger in deinem Leben Zähne geputzt ohne Zahnpasta auf der Bürste, weil...
Ja, andersrum auch. Ich habe auch schon häufiger einfach Zahnpasta aus der Tube gelutscht und so richtig mit viel Gewalt hin und her geschleudert und dann mit dem Finger noch so rüber, weil ich die Zahnbürste nicht hatte. Weiß nicht, was das für Situationen waren, wo ich keine Zahnpasta hatte.
Ich hatte durchaus auch mal ich kenne das mit Zahnpasta irgendwie im Mund nehmen und dann so mit dem Finger an den Zähnen rumreiben. Mhm. Wenn man keine Zahnbürste hat. Und was ich früher als Kind sehr häufig gemacht habe. Meine Mutter war immer relativ penibel darauf bedacht, dass man Zähne putzt, bevor man schlafen geht. Und ich hatte da dann so eine kurze Phase, da hatte ich mal keinen Bock da drauf und habe das dann versucht zu faken. Zahnbürste nass gemacht und dann einfach Zahnpasta so in den Mund genommen und geschluckt. Yeah. Damit ich, wenn ich den Geruchstest machen soll.
Ah ja, hauch mich mal an.
Ja genau, hauch mich mal an. Ich musste oft hauchen und habe das dann gefaked. Total bescheuert eigentlich, weil ich musste ja auch eine gewisse Zeit im Badezimmer verbringen, damit das irgendwie total plausibel ist, statt in der Zeit einfach Zähne zu putzen. Ja. Manchmal sind Kinder echt dumm.
Ja.
Ich jedenfalls.
Hast du deine Zähne geputzt? Ja.
Ja, klar.
Hast du wirklich deine Zähne geputzt? Ja.
Hau mich mal an.
Oh, nee, ja. Ab.
Riecht so. Ja, genau. Einmal dann nee ab, aber danach halt dann Zahnpasta gefressen.
Das ist 1:1 ein Songtext von deiner Freundin natürlich.
Okay. Ja, haben sie wieder ein wichtiges gesellschaftliches Thema.
Schummel, schummel, ja, schummel, ja, yeah, schummel, ja. Yeah.
Wirklich?
Ja.
Ganz gut. Ganz gut. Ich habe so viele Themen. Thema Mode.
Ich auch.
Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, weil ich weiß, dass du nun wirklich kein besonders modeinteressierter
Mensch bist. Stopp, bevor du das nächste Thema anschleuderst.
Anschleuderst ist sehr schön.
Ich wollte eingreifen, weil er geht zu McDonald's.
Ja.
Denn die News ist, McDonald's hat zum ersten Mal seit 50 Jahren ihre Rezeptur geändert.
Das stimmt doch gar nicht. Die haben doch irgendwann schon mal die Rezeptur vom Chicken Mac und sowas.
Okay. McChicken. Das stimmt. Sie haben schon einige geändert, aber jetzt geht es ans Eingemachte. Der Big Mac wird geändert.
Mhm.
Und ich glaube auch andere Burger.
Mhm.
Und sie haben das groß verkündet, so nach 50 Jahren, was ist ja auch wirklich krass, denn McDonald's, worum geht's da? Also überall auf der Welt gehst du hin und weißt, wie es schmeckt. Und jetzt schmeckt das Brötchen ist kleiner, Fleisch und alles ist gleich. Das Brötchen schmeckt anders. Das
ist das schon?
Süßer.
Oder kommt
das noch? Kommt jetzt, sie haben es jetzt in Köln vorgestellt gerade, das wird jetzt ausgerollt. Das Brötchen ist süßer und buttriger. Es ist mehr Soße drauf auf dem Big Mac und so. Sie haben so ein paar Modifikationen gemacht und sie haben eine neue Grilltechnik gemacht, denn es gibt, das habe ich gelernt dabei, es gibt Vorschriften für Außentemperaturen, die erreicht werden müssen beim Grillen von Fleisch wahrscheinlich, um, keine Ahnung, Salmonellen zu verhindern, Keime abzutöten, irgendwas. Das führt aber dazu, dass häufig diese Burger dann, wenn die in solchen Fastfood-Restaurants gemacht werden, labberig, pappig, hart, zäh, schuhsohlenmäßig sind. Und jetzt haben die irgendwelche neuen Grilldinger, die sozusagen diese Temperatur machen, aber dazu führen, dass das Fleisch trotzdem saftiger bleibt und geiler schmeckt. Deswegen ist jetzt das Fleisch bei McDonald's angeblich geiler. In Köln und bald in der ganzen Welt. Und auch machen sie das, dass sie die Temperatur der Brötchen höher bekommen, sodass der Salat kälter rauf kann, sodass insgesamt die Burgertemperatur nicht abnimmt. Und dadurch ist der Salat viel knackiger und frischer und nicht so labberig und öde. Und dabei ist mir erstmal klar geworden, dass diese ganzen Sachen zusammenhängen und dass das halt alles irgendwie, ne, du willst nicht, dass der Burger kalt ist, deswegen darf gar kein kalter Salat rein, du willst aber auch, dass er knackig ist. Ja, und jetzt haben sie geile technische Innovationen gemacht und sich Sachen überlegt und rollen das aus.
Rollen das aus, unter großem Getöse wahrscheinlich.
Unter sehr großem Getöse.
Sogar so groß, dass sie hier gefeatured werden.
Ja.
Im einflussreichen Podcast der bedeutenden Brüder.
Es ist
und am Ende,
sogar so, dass ich mir überlege, einen Big Mac zu kaufen als Vegetarier.
Und am Ende würde es dann so sein, dass es irgendwelche unmotivierten Studierenden irgendwie zubereiten und auf alle scheißen.
Das machen doch alles Maschinen. Die sind doch nur noch da und machen, brauchen sie noch ein Tablett. Die alles andere machen AIs und Bots und Maschinen. Da laufen
aber viele Leute immer hinten rum.
Ja, aber das ist doch, das ist so viel automatisiert inzwischen. Die holen das nur noch aus den Schubladen und
geben
piept das.
Und blinkt das da alles auch in einer Tour ständig.
Ja, okay. Jetzt aber das Thema Mode. Ja, Entschuldigung, das wollte ich noch loswerden.
War ja große
Revolution bei McDonald's.
Die große McDonald's-Revolution. Thema Mode. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, weil ich glaube, du hast da nicht unbedingt ein Auge für, aber vielleicht doch, weil es ist omnipräsent. Was ist gerade die größte Mode, was Schuhe angeht, was alle Menschen, ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann, ob Kind, ob Erwachsener, alle tragen?
Unterschiedlich farbige Schnürsenkel.
Nee, ich bin noch ein bisschen mehr basic, weiße Sneaker.
Ach so, ja, okay, das weiß
ich. Das ist ja, die sind ja wirklich, wirklich, wirklich omnipräsent. Ich wurde von meiner Frau auch in dieses Loch reingezogen.
Sogar ich trage weiße Sneaker zum ersten Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob man die als Sneaker bezeichnen kann. Kann man nicht. Okay, ich trage weiße Schuhe, weiße Turnschuhe.
Nicht mal da würde ich dir uneingeschränkt
zustimmen. Was, wieso? Die sind doch weiß.
Aber nee, die sind eher so dunkel, also eher so ein beige, helles beige.
Nein, die sind weiß, die sind ein bisschen schmutzig.
Okay. Also, weiße Sneaker. Ich war jetzt nun am vergangenen Wochenende erneut mal wieder auf einer Hochzeit.
Ja.
Ich Ich werde nicht ins Detail gehen, weil es bringt mir Ärger, wenn ich über Hochzeiten im Podcast spreche. Deswegen lasse ich das.
Außer sie waren total toll. Dann könntest du das jetzt tun.
Ich werde einfach prinzipiell nicht
mehr über Hochzeiten sprechen. Sehr klug.
Sehr klug, ne? Weil sonst ist ja die Tatsache, ob ich rede darüber, richtig, immer eine Qualitätsaussage. Deswegen mache ich es einfach period nicht mehr.
Ja.
Außer vielleicht über einzelne Besonderheiten, die ich erlebt habe, möglicherweise. Aber über die Hochzeiten selber sage ich nichts mehr. Und da ist es mir aufgefallen, Bräutigam, Braut, ich selbst, meine Frau und ungefähr 91% der anwesenden Menschen haben weiße Sneaker angehabt.
Ja.
Was ja auch okay ist, also oder auch gut aussieht zu vielen Outfits. Gerade wenn es ganz relativ neue oder sehr saubere weiße Sneaker sind, dann kann man das auch zu was Schickem
anziehen. Ja, ja, das ist ja genau die Idee. So kam das ja alles, dass du was Casual-mäßiges trägst, ohne casual,
genau,
zu sein.
Genau.
Ohne schlabberig zu sein.
Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie doll ich da jetzt geprägt bin von meiner Frau oder ob das auch aus mir selbst herauskommt, weil meine Frau hat ungefähr 12 Paar in Anführungszeichen unterschiedliche weiße Sneaker. Wahrscheinlich sind sie wirklich unterschiedlich, ich sehe es aber meistens nicht. Und ich habe mir das so angeguckt und ich finde, das sieht gut aus. Also irgendwie gefällt mir das. Ich mag den Style, sonst würde ich es selber nicht machen. Gefällt mir gut. Und dann habe ich gedacht, glaubst du, wenn man jetzt in 20 Jahren sich so Fotos anguckt, aus dem Jahr 2023,
ja,
man hat 2043 und guckt sie an, so 20 Jahre alte,
ja,
Fotos, was ja so die Entsprechung ist, so von Mitte der 2000er, so Mitte der 80er, so mal Fotos von seinen Eltern irgendwie aus,
ja,
der Zeit zu sehen. Oh, wie peinlich, was haben wir denn da für Klamotten angehabt?
Ja.
Das sieht ja völlig albern aus. Leute tragen das heute auf Trash- und Motto-Partys,
ja,
aber niemand wird so in echt rumlaufen. Glaubst du, dass es dafür auch gilt?
Ja.
Glaubst du auch? Okay.
Wobei, man muss auch sagen, Jeans tragen auch alle.
Ja.
Und Jeans sind super zeitlos seit
vielen, aber vielen, vielen Jahrzehnten. Nicht die Jeans-Styles. Wenn du dir mal,
ja,
anguckst,
okay,
ne, dann hast du in den 70er, 80er
okay,
Schlag-Jeans. Dann hast du da irgendwie, ja, in den,
ja,
90er,
ja,
2000er, gerade bei, also bei Frauen, entweder bei Männern Baggies oder bei Frauen diese super knappen Hüfthosen.
Ja, das stimmt.
Wo man sich immer dachte, ihr müsst euch eure Schamhaare aber gut rasieren, ja, weil man sie sonst halt sieht, wenn ihr irgendwie einen Crop-Top dazu anhabt. Ich kenne mich aus.
Crop-Top, sehr schön.
Aber ich finde diese Vorstellung so absurd, dass man da in 20 Jahren drauf guckt und sich denkt, oh Gott, wie peinlich, was habe ich denn damals angehabt? Aber, nächster Gedankenschritt, die Leute Mitte der 80er haben sich das sicherlich genauso gedacht. Die hatten ihre Schulterpolster, die hatten ihre irgendwie lockigen,
ja,
Fokuhila-Frisuren.
Das ist ja einer der Gründe, warum ich einfach ungern grundsätzlich bei Mode mitmache, weil das halt einfach zack, zack, zack und schon ist es einfach nur alles kostümiert und ridiculous. Und es ist uniformiert, das stört mich ja vor allen Dingen. Es ist so unoriginell und unindividuell, weil das ist mir schon vor Jahren aufgefallen, als ich, da war ich irgendwo mal auf der Hedi,
ja,
im Hafen, dem Tanzboot da. Und da habe ich irgendwie, hatte ich meine Kamera vom Handy an oder so, die zeigte nach unten und da habe ich auf meinem Display gesehen und dann auch in echt gesehen, weil das so gut geframed wurde, dass alle Leute auf dem Boot dieselben Schuhe hatten, die gleichen Schuhe hatten. Alle. Das,
ja,
waren damals die, weiß ich nicht, waren das Vans? Keine Ahnung.
Das waren wahrscheinlich diese schwarzen Vans mit den weißen Streifen an der,
ja,
Seite.
Ja, wahrscheinlich.
Da habe ich eine kleine Geschichte zu. Ich habe mir in meinem Leben, das lässt sich locker an einer Hand abziehen, wie häufig ich alleine nur für mich Schuhe einkaufen gegangen,
ja,
bin. Weil ich tatsächlich, gerade früher ganz doll, mittlerweile hat sich ein bisschen geändert, aber eigentlich gar nicht so viel Wert auf meine Schuhe lege. Und vor allem früher nicht gelegt hat. Meine Mutter hat mir früher immer, als ich noch zu Hause gewohnt habe, irgendwann einfach neue Schuhe, irgendwelche gekauft, weil ihr das so peinlich war, wenn die abgelatschten Treter vor der Tür standen im Treppenhaus, was die Nachbarn denken können. Das war mir eigentlich immer ziemlich egal. Und dann hatte ich so irgendwann so ein leichtes Bewusstsein dafür entwickelt und dachte mir, jetzt will ich auch mal coole Schuhe haben und bin losgegangen und habe die von mir gerade erwähnten klassischen schwarzen Vans mit den weißen Streifen an der Seite gesehen.
Yeah.
Und ich bin kein Typ, der normalerweise bei anderen Leuten auf Kleidung generell guckt. Wenn irgendwie witzige T-Shirts und sowas, das fällt mir durchaus auf. Aber was Leute für Schuhe tragen, weiß ich in der Regel nicht. Damals noch viel weniger als heute. Und dann habe ich die gekauft und dachte, geil, ich habe hier, weil die, ich habe die anprobiert, ich habe die gesehen, ich fand die cool, ich habe die richtig gern gemocht und dachte, hey, ich habe jetzt coole neue Vans, damit steche ich raus, weil ich so coole neue Vans habe. Und danach erst ist mir aufgefallen, dass einfach jeder zweite Mensch in
diese
meinem
Dinge,
Alter,
ja, ja,
genau die gleichen Schuhe,
ja,
hat. Männer wie Frauen. Alle.
Ja.
Und auch heutzutage immer noch. Die,
ja,
sind ja noch gar nicht weg.
Richtig.
Und da fühlte ich mich dann ein bisschen blöd, weil wahrscheinlich dachte ich mir, niemand glaubt mir, aber vor allem, weil ich dachte, ich habe jetzt was für mich entdeckt, was jetzt irgendwie alle anderen vielleicht noch nicht kennen, was völlig naiv und irrsinnig war, weil es waren fucking Vans.
Ja.
Und es ist nun mal eine der erfolgreichsten Schuhmarken, die es so in dem Bereich gibt. Und das war irgendwie trotzdem enttäuschend. Obwohl
das ist so, wie als ich damals Fat Lip von Sum 41 nachts auf MTV gesehen habe und dachte, ich habe eine geile Band entdeckt. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und sie waren überall.
Überall.
Aber das ist ja eigentlich erstmal kein Problem. Aber es ist natürlich schon so, deswegen gibt es ja auch diese Gespräche zwischen Generationen so, hä, wie saht ihr denn damals aus auf den Fotos? Und die Antwort ist immer, das haben damals alle so getragen. Das war cool, so wie ihr jetzt alle. Und das daran ist doch das Problem. Die Leute denken, also es muss auch kein Problem sein, man kann es sich auch einfach machen. Man verschwindet in der Masse, man macht nichts falsch, man eckt nicht an, man ist offiziell akzeptiert und cool und ist sozusagen in den Geflogenheiten mit drin. Man wird vielleicht nicht sofort aussortiert von potenziellen Dates, keine Ahnung, warum man das alles macht. Aber es ist halt unkreativ und unoriginell und der Masse folgend ein bisschen. Kann man machen, weil man vielleicht sagt, ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, das ist nicht mein Steckenpferd, ich will einfach nur nicht unangenehm auffallen. Und ich habe gerade darüber gesprochen, als ich in Bremen war, nun ist Bremen auch noch sehr speziell, mir sind ganz viele Sachen in Bremen aufgefallen, die sehr besonders an dieser Stadt sind, dass die aktuelle Jugend irgendwie interessant und cool gekleidet ist. So, wenn ich von einem Trend oder einer Richtung sagen würde, würde ich sagen, die sehen alle so ein bisschen Grunge, Trash, frühe 90er aus, aber sehr breit. Und man hat tatsächlich da das Gefühl, bei uns war es halt damals so, du hattest halt eine Baggy und so einen Champions-Pulli im bestimmten Alter oder keine Ahnung, Fishbone oder Carhartt oder so, die ganzen Marken. Fila. Und das war aber sehr uniform, vor allen Dingen war es sehr, aus Rückblicken würde ich sagen, sehr brav. Und es war zwar schon so eine Jugendkultur, aber eine sehr einheitliche, brave, uninspirierte. Und jetzt ist es so, dass das alles auch wenig Marke, also es ist gar nicht so auf Marke, habe ich den Eindruck. Aber oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich da in Bremen unterwegs bin.
Oder
ist
super, weil du viel, die Marken nicht als solche erkennst.
Nee, es ist super viel Secondhand getragen, ausgeschlabbert. Okay. Und es wirkt teilweise eher wie so ein Kostümball. Und ich habe mich genau das gefragt. Ist es jetzt so, dass du so aussehen musst, um dazuzugehören? Oder ist in der Generation tatsächlich eine größere Toleranz, zumindest in bestimmten Bereichen, für mach, was du willst. Zieh den alten Anzug von deinem Vater an. Oder zieh dir dieses krasse Hawaii-Hemd an. Oder trag einfach nur eine Weste. Oder eine enge Jeans und dazu was. Es ist so durch. Also ja, und ich hatte das Gefühl, ehrlich cool und ein ehrlicher Style. Und ich finde, seit ich ein Kind bin, wahrscheinlich auch von meiner Mama eingeimpft, habe ich immer gedacht, Mode ist scheiße und scheiße und scheiße. Und es ist einfach nur so. Und jetzt kann man zwei Sachen machen. Entweder man entwickelt einen individuellen Style, was ich mein Leben lang immer schon geil fand, wenn Leute das hatten. Oder man geht auf Nummer sicher und trägt Jeans und T-Shirts und sieht nach niemandem aus. Dafür habe ich mich dann eher entschieden, weil ich einfach gesagt habe, lass mich in Ruhe, ich will Sachen haben, die passen und bequem sind und alles andere will ich nicht. Ich will der Industrie kein Geld geben, ich will nicht teilhaben. Ich trage alles auf bis zum Ende. Aber bis heute behagt es mir nicht, so Uniformen zu sehen. Und ich habe das Gefühl, die aktuelle Jugend ist geiler als die alten Jugenden. Weil die vielleicht auch ein bisschen anders. Müsste doch eigentlich da in deinem
die alten Jugenden.
Auch mit dir sich decken, der du ja auch sagst, du hast manchmal das Gefühl, dass die ein bisschen mehr drauf haben.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch so empfinde, dass es sich auch auf die Mode auswirkt, weil ich habe jetzt nicht den Eindruck, als Mensch, der nun beruflich viel mit Anfang 20-Jährigen und oder Ende 10-Jährigen zu tun hat, dass sich das jetzt extrem doll voneinander unterscheidet.
Zu uns damals.
Nee.
Also die Insel unter sich.
Genau.
Wie würdest du denn deren Style beschreiben?
Weiße Sneaker sind da weit vorne.
Ja gut, das ist glaube ich auch einfach sehr viel Bremen gewesen.
Interessanterweise, meine Schwägerin, die ja in Kiel wohnt, immer wenn wir mit der zusammen durch Hamburg fahren oder irgendwie in Hamburg unterwegs sind, oder nicht immer, aber schon öfter mal vorgekommen, dann guckt die sich immer ganz interessiert um und sagt immer, die Leute in Hamburg haben alle so einen coolen Style. Das kommt alles erst immer in 5 Jahren in Kiel an, was in Hamburg irgendwie gerade modern ist. Und die hat sicherlich mehr Ahnung von Mode als ich.
Interessant. Ich hatte nämlich darüber auch gesprochen, ich hatte gesagt, ich habe das Gefühl, Hamburg ist kein Trendsetter, aber Hamburg ist trendbewusst, so gerade so in der Schanze und so. Das heißt, man versucht irgendwie so zu sein wie, keine Ahnung, was da die großen angesagten Städte sind, ob das noch Berlin ist oder Lissabon oder was auch immer. Aber sehr, sehr trendbewusst auf jeden Fall und deswegen auch da. Und das, was ich in Bremen erlebt habe, ist mehr so, Wir machen einfach unser eigenes Ding, das ist uns alles scheißegal. Wir sind gar nicht trendbewusst, sondern es ist wirklich ernsthaft frei.
Das ist mein Bild, was wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat, aber mein Bild, was ich von Berlin habe, alle sind völlig crazy und verrückt und frei in dem, wie sie sich irgendwie expressionistisch über Klamotten ausdrücken. Das wiederum aber als bewussten Style. Also, ne, ich bin besonders verrückt, weil ich das Gefühl habe, ich muss besonders verrückt sein, weil ich mich noch also abheben möchte von den Leuten, die auch besonders verrückt
sind. Das ist ja mein Vorurteil gegenüber Berlin, dass einfach alle Leute, die in der Provinz sind, nach Berlin ziehen und dann denken, jetzt muss ich durchdrehen. Ja, aber immer noch mit ihrem Provinz-Mindset da rumrennen. Kann
gut sein. Jetzt haben wir sehr lange über Mode gesprochen. Wollen wir eine Pause machen? Ich habe Durst.
Ja, ich will nur noch zur Mode beenden. Ich habe nämlich eine Handy-Notiz zum Thema Mode. Das ist einfach Modeplakate oder Modewerbung. Was ist da nur los?
Mit Modewerbung.
Also wenn du mal so im Klamottengeschäft bist und einfach die großen Plakate siehst, die da hängen, die Models und das, was die tragen, hat nichts mit dem zu tun, was da verkauft wird oder was, wie die Leute aussehen, die dort einkaufen. Das ist einfach immer so eine parallele Alien-Welt mit so ganz, und ich weiß, ich verstehe Modefotografie nicht. Normalerweise, wenn du zurück zu McDonald's deinen Burger verkaufen willst, dann ist das der Burger, sieht nicht so geil aus wie in der Verpackung, aber es ist der Burger heftig inszeniert. In Klamottengeschäften habe ich immer das Gefühl, die fotografieren die Aliens, die in Australien ihre Turbinen an den Strand spülen. Und es hat keinerlei Bezug zu den Produkten, die da verkauft werden oder den Menschen, die dort einkaufen.
Also auch da sehe ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe eine Entwicklung, weil es gibt jetzt auch immer mehr Fotos oder Modefotos von Menschen, die, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, normal aussehen. Ja. Also da sind nicht alle
super extrem dünn.
Alle super extrem dünn, und es gibt mal auch welche, da sieht man, die sind einfach leicht übergewichtig, die haben irgendwelche Röllchen, die haben jetzt irgendwie kein Sixpack oder was. Einfach ja, wie Menschen nun mal aussehen und nicht einfach alle wie klassische Models.
Das stimmt.
Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung.
Ja.
Erinnert mich auch an Fight Club, wo sie im Bus stehen und da auch so ein Calvin Klein Werbung sehen von so einem Waschbrettbauchmann, und dann einfach die Frage ist, die Edward Norton stellt, sollte ein Mann so aussehen oder muss ein Mann so aussehen, und Brad Pitt als Tyler Durden lacht halt darüber. Ich denke mir immer, du siehst doch so aus. Warum lachst du darüber? Du siehst genauso aus, man sieht es im Film. Passt irgendwie nicht so richtig dazu. Aber ja, also ich glaube, da ist eine ganz gute Entwicklung hin, also weg von diesem klassischen, ich meine, wie nannte man es früher bei Kate Moss, Heroin Chick?
Ja.
Also nicht Chick im Sinne von das Chick, sondern Chic.
Ja.
Sagt man Chic?
Chic.
C-H-I-C.
Ja.
Also, dass das schön ist, wie eine heroinkranke Frau auszusehen. Unterm Strich,
basically. Ja. Und sie war ja auch beides, Model und heroinkrank. Ja. Dann ging das ganz gut zusammen.
Deswegen war sie so erfolgreich, möglicherweise.
Und, ja. Sie hat das geprägt. Aber das, was du meinst, sollte ein Mann so aussehen. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel Urlaubswerbung. Und da sind dann extrem attraktive Menschen, die im Pool liegen, am Strand sind, eine gute Zeit haben. Da verkaufst du etwas, was Leute wollen. Die wollen so aussehen, die wollen dort sein und die wollen so ein Leben haben.
Ja.
Das verstehe ich.
Ja.
Aber wie diese Models in den Klamottenläden, will niemand aussehen. Das ist nicht ist mal so.
Da, glaube ich, der Denkfehler.
Aber das ist nicht, also dieses Schönheitsideal, was auch schon irgendwie krass ist, was verkauft wird, naja, von also attraktiven Frauen oder auch Männern und so.
Also wenn du
das vielleicht, das weicht immer noch ab von diesen seltsamen.
Ich glaube, wenn du von der Werbung weggehst und hin zu so Mode schauen, wie die, die Leute so auf dem Laufsteg aussehen, so neuer Louis Vuitton
Kollektion. Das denke ich auch immer, die neuen Kollektionen, die auf dem Laufsteg präsentiert, die sehe ich nie auf der Straße.
Nee, weil das aber auch super unpraktisch ist.
Ja,
weil
irgendwie, aber was ist denn das für eine Scheinwelt? Was ist denn das?
Spiralkleider sind.
Was wird denn, ist das Kunst oder ist das Mode?
Ich glaube, der Übergang ist fließend.
Als Kunst würde ich das verstehen. Aber wenn du jetzt in den Konsumbereich kommst und in einem Einkaufszentrum bist oder in einem Klamottengeschäft und dann damit konfrontiert wirst, dann weiß ich nicht, welcher Traum da verkauft wird. Ich glaube nicht, dass die Leute so sein wollen. Die sind so seltsam. Die haben so seltsam geschnittene Kleidung. Die gucken leer in die Ferne. Die sind androgyn. Die sind entmenschlich. Die sind roboterhaft.
Ja, deswegen sind ja vor allem die Menschen erfolgreiche Models, männlich wie weiblich, die eher ausdruckslose Gesichter haben und quasi in alle Richtungen geschminkt werden können. Und quasi so alle Stile bedienen können.
Ja, okay, aber sie bedienen damit keinen Stil. Niemand sieht so aus.
Ja.
Und niemand trägt solche Klamotten. Das ist so weird. Wirklich, guck dir mal die Plakate an, auch heute noch. Das ist.
Ja, ich werde da nochmal genau
drauf. Ich komme da nicht hinter.
Das ist so ein bisschen wie wenn du eine Packung Remoulade in der Hand hast und da steht der Serviervorschlag drauf und dann sieht man irgendwie 3 Tomaten und 4 Salatblätter. Wo sie auch denkt, hä?
Das ist so geil.
Serviervorschläge sind, das ist ein großer Quell von viel Freude in meinem Leben. Wenn das so völlig absurd ist.
Ja, vor allen Dingen, es gibt so Sachen, da kannst du noch denken, okay, die schlagen jetzt vor, dass ich die Mayo da hinklatsche und daneben all diese anderen Sachen, die nicht in der Tube sind, drapiere. Kann ich noch verstehen.
Ja.
Aber dann gibt es sowas wie Fleischsalat.
Ja.
Und da ist es halt so, dass du dann auf so einer Gabel die Wurststreifen hast. Das heißt, ich muss erstmal den Fleischsalat waschen, damit ich die Wurststreifen von der Mayo befreien kann und dann die Elemente irgendwie neu machen. Und dann steht daneben aber Serviervorschlag. Und Serviervorschlag muss da ja offensichtlich stehen. Ich habe da neulich auch mal was drüber gelesen, weil mich das interessiert hat, warum das eigentlich so sein muss. Und es ist auch irgendwie ein Ding, was mit Leuten, die aus dem Ausland kommen, die da immer großer Halter drüber sind. Und es muss ja irgendwie so sein, aber ich finde, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass du das da draufschreibst, damit die Leute nicht denken, dass das ist, was sie kaufen, dann muss es auch machbar sein.
Ja, oder einfach besser zum Produkt passen.
Ja, dann möchte ich sozusagen... Manchmal
passt das einfach überhaupt nicht zum Produkt.
Das muss ein Test sein.
Dann machst du bei Fleischsalat eine Stulle hin, wo das drauf ist.
Ja, genau.
Mit vielleicht noch ein Blättchen drauf
drapiert. Genau.
Und nicht so ein Scheiß.
Serviervorschlag.
Das ist, da muss man sich mal ein bisschen mehr beschäftigen. Also mit mehr Beispiele. Die besten
Serviervorschläge.
Die besten Serviervorschläge gibt es garantiert im Internet.
Ja.
Top 10 beste Serviervorschläge.
Und dann versuchen, das wäre auch mal, wenn wir noch YouTube-Videos machen würden, wäre das eine neue Kategorie für uns.
Dass wir versuchen, das umzusetzen. Ja. Die Episode sind Serviervorschläge bei Die Beleuchtung.
Und dann muss man, das könnte so ein Joko und Klaas Battle sein, dass man das gegenseitig, man sucht die Sachen, die am schwersten sind und dann muss der andere das machen.
Und wer näher dran ist, hat gewonnen. Habe ich schon mal erzählt, dass, du guckst ja nun kein Fernsehen, aber dass es immer, wenn es eine neue Staffel Germany's Next Topmodel gibt, heißt es in der Werbung immer Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Und ich beim Hinhören immer denke, das würde dann alles bei ihr zu Hause stattfinden. Also ich weiß natürlich, was das eigentlich heißt, aber ich denke immer, alles bei Heidi Klum zu Hause.
Ja.
Nett, dass sie ihre Schlösser zur Verfügung stellen, sie und Tom.
Bevor wir in die Pause gehen, damit ich das nicht noch nach der Pause mache, ich habe noch gerade noch eine McDonald's-Handy-Notiz gefunden. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass es noch nicht lange her ist, dass man bei McDonald's nicht mit Karte zahlen konnte.
Oh, echt?
Das war sehr, sehr lange nicht möglich, dort eine Karte zu zahlen. Und aus heutiger Sicht ist es so absurd.
Ja. Aber
und ich weiß noch, so wie lange? Geil ich das fand.
Ja, also sagen wir. Mindestens mal seitdem es diese Selbstbestell.
Naja, klar. Also noch nicht so lange hier, ist relativ noch nicht so lange, wie man denkt, dass es sein müsste. Ich würde denken, es müsste seit 1960 ungefähr gehen. Aber ich würde sagen, dass sie das Mitte der 2000er eingeführt haben.
Wie Aldi.
Aldi auch ganz lange. Aldi noch absurder.
Ja.
Dass du mit Bargeld zu Aldi gehen musstest, um deinen Wocheneinkauf für 150 D-Mark zu bezahlen.
Das weiß ich nicht so genau, weil meine Mutter hatte eigentlich früher immer entweder Aldi, beziehungsweise einmal die Woche ging es zu Aldi und einmal die Woche zu Tom.
Ja. Yeah.
Genannt Tom, habe ich schon mal gesagt. Und sie hat immer, wenn sie wusste, sie geht am nächsten Tag zu Aldi, musste sie vorher zur Sparkasse, um sich genügend Bargeld zu holen, weil man da nicht mit Karte bezahlen konnte. So daran erinnere ich mich
noch sehr genau.
Wirklich absurd. Und ich wurde heute, als ich in der Tankstelle mir was zu trinken gekauft habe, wurde ich komisch angeguckt, hatte ich das Gefühl, als ich gesagt habe, gerne im Bar.
Ja, das habe ich neulich auch gehört von jemandem, wo irgendjemand was bezahlen muss und dann gesagt, nur Karte. Hier, und dann, nee, Bar. Bares Geld ist gutes Geld. Zack, zack, hier, Bar. Nein, wir nehmen nur die Karte. Sie müssen Bargeld nehmen.
Ich war gestern bei Decathlon. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Mm-mm. Es gibt auf jeden Fall Läden, die sagen EC only. Ich habe zum Beispiel mal, war ich in so einem sehr guten veganen Cupcake-Laden in der Schanze. Kann man, also geht Bargeld
das gar nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, und dass das in Deutschland möglich ist.
Das ist die Zukunft, das ist schon möglich. Das hat mich rausgebracht.
Was wollte ich vorher sagen?
Bargeld, EC, Cupcake. Die Cupcakes haben mich
rausgebracht. Nee, vorher, vor den Cupcakes war es. Da habe ich gesagt, bares Geld, deutsches Geld, gutes Geld. Nee, deutsches Geld haben wir nicht gesagt.
Ja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Einzelhändler und andere Geschäfte dürfen Bargeldzahlungen nicht ablehnen, außer beide Parteien haben sich vorab auf eine andere Zahlungsweise geeinigt. Okay, dann ist es, wenn man ein Schild aufstellt, nur EC ist und man geht da rein, dann hat man sozusagen die Geschäftsbedingungen akzeptiert.
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Geschäfte dürfen die Annahme ablehnen.
Ja, ist ja auch sinnvoll. Achso, genau, ich wollte sagen, ich war gestern zum ersten Mal bei Decathlon hier am Langhornmarkt. Da gibt es ja überhaupt keine Kassen. Also keine
herkömmlichen Kassen. Man kann da noch hingehen. Aber das ist geil, da schmeißt du in diese Dinger rein, ne? Und er scannt die sofort.
Er scannt die sofort.
Er ist so schnell mit dem Scan.
Und das ist natürlich auch bargeldlos, logischerweise, weil da kein menschlicher Kontakt notwendig ist.
Ja, Kunden müssen das nicht akzeptieren.
Okay, ja, dann kriegen sie halt kein Cupcake. Oder was?
Ich glaube, du musst oder bedient werden. Das ist doch das, was mein Vater, als wir da waren, wo ich davon erzählt habe.
Wurde er bedient?
Wo er nicht bedient wurde? Nee.
Na, siehst du.
Nee, deswegen hat er ja auch überlegt, ob er hier mit Paragraph 14 Absatz 1 Satz 2 Bundesbankgesetz kommt. Oder so. Ja.
Deutsche haben durchschnittlich 1.364 Euro zu Hause. What?
Der Kunde muss vor Kaufabschluss über die Zahlung.
Moment mal kurz. Bargeld statt Bankkonto. Deutsche haben durchschnittlich 1.364 Euro zu Hause.
Wo steht das?
Da.
Da?
Da, da, da. Also, das bedeutet, weil ich ja glaube, ich schließe es wieder von mir auf andere, ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, okay, ich und meine Frau haben eine Kasse, da zahlen wir jeden Monat jeweils 200 Euro rein.
Eine richtige Kasse.
Ja, so ein Behälter, keine Ahnung, tun wir das da immer rein. Ist auch immer relativ schnell wieder leer. Aber das heißt, zu Anfang des Monats haben wir dann 400 Euro plus, da habe ich vielleicht noch 30 Euro im Portemonnaie, sie vielleicht noch mal 30, sind wir bei 460 Euro. Was schon sehr, sehr, sehr viel ist. Das ist schon wirklich so eigentlich die oberste Grenze, außer meine Eltern schenken mir wieder 2.500 Euro bar. Das ist aber nicht die Regel. So, und damit würde ich sagen, sind wir schon im absolut oberen Sektor der Leute aus meinem Umfeld.
Ja, aber du ahnst nicht, was die ganzen Omis und Opis
da so liegen. Ja, also wenn der Durchschnitt bei 1.364 Euro ist, dann müssen ja ganz, ganz viele Leute 5-stellige Beträge bei sich da haben.
Ich habe niemals einen einzigen Cent Bargeld außerhalb meines Portemonnaies zu Hause. Alles Bargeld, was ich habe, ist immer in meinem Portemonnaie. Und da drin sind immer maximal 250 Euro.
Maximal 250 Euro? Absurd, komisch.
Ich hebe immer nur 200. Meistens hebe ich 260 ab, damit ich, wenn ich mir die Stückelung nicht auswählen kann, nicht nur 50er kriege.
Aha, ja.
Aber ja, ich hebe mir eigentlich immer 260 Euro
ab. Und mit Glück kriegst du dann 55 und 1,10er.
Genau.
Lass uns mal eine Pause machen, ich habe immer noch Durst.
Tim hat Durst. Den wollen wir stillen in dieser folgenden Pause. Der unseren Jingle offenbaren wird.
Ja.
Der Pause.
In der folgenden Pause, aka die pausierte Folge.
Ich verstehe.
Mhm.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala! Hallo Kinder, wir sind zurück.
Genau, das war eine schöne kleine Pausenmelodie und jetzt sind wir wieder da und haben noch weitere Themen im Gepäck. Was möchte ich mal sagen? Achso, eine ernsthafte Frage habe ich
mal. Oh ja, wir waren schon so...
Wir waren lange nicht mehr ernsthaft.
Also, ja.
Wir sind in der Regel eierne Hallodries, aber heute können wir auch mal wieder unsere ernste Seite zeigen. Und zwar... Ich erzählte, wie ich auf dem Hurricane Festival war und dass ich da ein sehr tolles Konzert des deutsch-amerikanischen Rappers Casper gesehen habe. Und ich hatte dir ja mal ein Live-Video von diesem Auftritt gezeigt, wo er nicht auf der Bühne stand, sondern auf einer Traverse, die quasi hinter dem ersten Wellenbrecher oder im ersten Wellenbrecher stand, was wirklich ganz beeindruckende Aufnahmen kreiert hat, zu sehen auf seiner Instagram-Seite bei den Reels, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen. Schon ziemlich irre, was da abgegangen ist. Aber man muss natürlich dahin kommen. Also man muss als Künstler den Weg ja erstmal schaffen. Und das sind ja schon, keine Ahnung, kann ich schlecht schätzen, vielleicht 100, 150 Meter. Und was weiß ich, über welche Wege das funktioniert, weil es steht ja alles voll mit Menschen. Also vielleicht... Ich habe wirklich keine Ahnung, wie er da hingekommen ist.
Ja.
Also er hat auf der Bühne einen Song gespielt, einen Song, der einfach ein krasser Text über Depression ist. Und er hatte eine ziemlich coole Band dabei mit Streichern und vielen anderen MusikerInnen. Und dann haben sie diesen Song, also die MusikerInnen haben diesen Song im Grunde weitergespielt mit so einem schönen Streichfigur, währenddessen er diesen Weg dahin hinter sich gebracht hat. Und das hat bestimmt, ich würde mal sagen, 4-5 Minuten gedauert.
Ja.
Da war kein Casper auf der Bühne, da war keine andere Musik, da wurde einfach nur dieser Song lange ausgefadet. Währenddessen wurde auf der Leinwand ganz, ganz, ganz groß über das Thema Depression informiert. So mit Statistiken, so und so viel Prozent erleben innerhalb ihres Lebens mindestens einmal eine Depression. So und so viele Menschen sind generell von psychischen Problemen belastet. Dann Tenor, ihr seid nicht alleine, es gibt Hilfe, meldet euch unter der Telefonnummer, guckt bei der Internetadresse nach, ihr seid nicht allein. Das stand da ganz, ganz, ganz groß, während so schöne Streicher die ganze Zeit gespielt haben. Du bist nicht allein, Hilfe findest du hier und dann 4 Adressen oder was. Und ich habe mich so gefragt, auch weil es natürlich so ein bisschen länger gedauert hat, was macht das mit Menschen, die davon betroffen sind, direkt? Also ich gehe davon aus,
du bist nicht allein und die denken aber, ich bin alleine.
Ja, und vor allem, in der Situation auf dem Rockfestival, da standen, keine Ahnung, 50.000 Leute. Wenn diese Zahlen stimmen, waren davon 15.000 mindestens schon einmal depressiv oder sind es immer noch? Das heißt, die sind in einer Situation, wo sie sich vielleicht lange drauf gefreut haben, wo sie irgendwie ausgelassen sind, wo sie fröhlich sind, wo sie das Leben genießen, wo sie nicht an ihren Alltag denken, wo sie jetzt vielleicht auch ihre Erkrankung vergessen können, weil sie einfach die ganze Zeit Input von außen kriegen, mit Leuten da sind, die sie kennen und mögen und vertrauen und so. Und dann kommt da dieses auf jeden Fall ja definitiv gut gemeinte Ding, ne? Dass man da so öffentlich drüber spricht oder den Diskurs öffentlich macht und sagt, ey, es ist völlig normal, ihr seid nicht irgendwie Aussätzige. Ganz vielen anderen Menschen geht es auch so, obwohl die das vielleicht selber gar nicht wissen oder obwohl die das nicht von sich aus nach außen tragen. Und wenn man dann so im Publikum steht und das liest und sich dann ja auch damit beschäftigen kann in der Zeit, die das dauert, bis es dann irgendwie weitergeht mit heftiger Feuershow. Ist das gut?
Jetzt schalten wir weiter.
Oder kann das auch negative Folgen haben, dass man dann so doch wieder, fuck ja, da ist ja was. Ich habe ja heftige Probleme, die ich jetzt eigentlich dieses Wochenende bislang ganz so gut vergessen konnte. Nee, also ich möchte das ernsthaft wissen. Das ist jetzt gar nicht so,
ja, also dass
ich
das kritisieren möchte. Das ist eine Frage, die der Podcast der Beleuchtenden Brüder nicht beantworten kann. Aber es ist eine sehr kluge und empathische Frage. Ich habe selber keine Depression erlebt in meinem Leben und mich aber ein bisschen damit beschäftigt. Aber trotzdem kann ich dann nicht qualifiziert etwas drüber sagen. Ich kann nur allgemein theoretisch Mutmaßungen anstellen, wie du das eben auch schon ein bisschen gemacht hast. Ich finde das zumindest bedenkenswert, dass du in einer bestimmten Situation damit konfrontiert wirst. Von dem, was ich über Depression weiß, gehe ich jetzt davon aus, dass die Depression, die man hat, nicht permanent auf einem Niveau stattfindet.
Richtig.
Und wenn man in einer depressiven Phase ist, ist man, wenn man wirklich betroffen ist, vielleicht auch einfach nicht in der Lage, auf ein Rockfestival zu gehen.
Auch mit Sicherheit richtig.
Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die Leute, die wirklich betroffen sind, akut nicht, wie du gerade meinst, dann erinnert werden, ach, ich habe ja eine Depression und jetzt fühle ich mich schlecht, sondern dass die sich erstmal vielleicht doch eher gesehen fühlen und dass das erstmal grundsätzlich etwas Gutes ist. Und dass sie im Zweifel so sehr damit vertraut sind, dass das jetzt nicht irgendwie, also sicherlich gibt es Dinge, die das lostreten und die das auch beschleunigen oder verschlimmern. Ich kann mir schon, aber auf der anderen Seite schon auch vorstellen, dass wenn du das Gefühl hast, du bist allein und nichts auf der Welt ist sinnvoll und nichts macht Freude und es gibt nichts, dass wenn dir dann gesagt wird, du bist nicht allein, dass das schon ein bisschen auch deine Situation, dass du es als Verhöhnung empfinden kannst.
Oh, okay, daran habe ich gar nicht gedacht.
So nach dem Motto, so, ja, fuck it, ich bin halt allein. Und ich bin es auch hier auf diesem scheiß Festival mit 50.000 Leuten, die dieselbe Musik hören wie ich, aber ich bin trotzdem einfach allein mit meinem scheiß Problem. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht nur von Casper ein, hey, sei doch froh, das Leben ist schön, wir singen Lieder und sind zusammen, sondern hol dir Hilfe, hier sind so. Das ist ja der entscheidende Punkt, der dazukommt. Ist jetzt vielleicht auch für einige Leute Eulen nach Athen tragen, weil die das vielleicht alle schon, vielleicht aber auch für einige nicht. Vielleicht gibt es auch einfach Leute, die sind sich dessen gar nicht so bewusst und reflektieren dann darüber.
Und vielleicht ist das ja so eine Situation, also ganz, ganz aufrichtig, wenn man auch nur eine einzige Person davon erreicht oder die sich davon angesprochen fühlt oder die damit so den letzten Schubs bekommt, so okay, habe das Gefühl, ich habe ein Problem, ich hole mir jetzt Hilfe.
Wahrscheinlich würden auch die meisten Leute, die vielleicht sich deswegen schlecht fühlen, sagen, wenn es anderen Leuten hilft, ist es das wert. Ja. Weiß ich. Also man müsste da wirklich mit Betroffenen sprechen. Ich finde, dass... Also andererseits, wenn du halt so einen Song hast und du sagst, ich will den auf die Bühne bringen, dann ist es vielleicht auch einfach ganz geil, den Song nicht da einfach nur als Happy Casper Rockstar hinzurotzen und dann wieder nach Hause zu gehen in deine Suite, sondern, abgesehen davon, dass Leute, die in Suiten wohnen, auch Depressionen haben können.
Casper zum Beispiel.
Casper zum Beispiel.
Da lange drunter gelitten.
Aber, also insofern ist es vielleicht gut, dass er das flankiert. Auf jeden Fall wird er sich viele Gedanken darüber gemacht haben und ich bin mir sicher, dass er auch mit seinen eigenen Erfahrungen darüber nachgedacht hat und auch mit anderen Betroffenen vielleicht darüber gesprochen hat. Ja, es ist super schwierig und es ist schon bedenkenswert, aber ich kann da nicht viel mehr zu sagen, außer solche Vermutungen anzustellen.
Aber unterm Strich ist es schon eher gut, das so zu machen, als es gar nicht zu thematisieren.
Ja, du könntest natürlich, ja, ich glaube schon, aber vielleicht würden dir Betroffene was anderes sagen.
Ja, oder irgendwie manche sehen es so, andere sehen es so.
Wahrscheinlich,
ne?
Ist es
das,
so.
Das ist wahrscheinlich die Wahrheit, ne? Dass manche Leute aber sagen...
Ist es nicht krass, wenn du vor so vielen Leuten auftrittst und du weißt, ja klar sind da Leute im Publikum, die unter Depression leiden und du wirst vielleicht einfach, vielleicht wirst du mit deiner Entscheidung manchen Leuten damit den Abend oder vielleicht sogar, wenn es ganz doof läuft, die nächsten Wochen schlimmer machen, anderen wirst du vielleicht helfen. Hast du plötzlich so einen,
muss man das,
so einen Einfluss?
Ja, musst du das irgendwie für dich gewichten, was dir wichtiger ist.
Das habe ich mich auch schon mal. Wir haben eben kurz gesprochen in der Pause über unseren eigenen kürzlichen Auftritt und dass es für uns irgendwie besonders war. Wie das wohl ist, wenn du weißt, es ist sozusagen in Anführungszeichen normaler Arbeitstag, Festivalsommer, du gibst ständig Konzerte oder auch ansonsten du tourst rum. Dass du an diesem Abend für richtig viele Leute eine ganz besondere, fundamentale Erinnerung setzt oder Sachen auslöst oder das Leben in irgendeiner Form shapest und eine Richtung gibst und prägst und so, wie sich das anfühlt und ob du das wirklich, wirklich spüren kannst und wissen kannst.
Ja, wissen auf jeden Fall nicht. Du kannst es vermuten. Du kannst irgendwie versuchen, von Rückmeldungen, die du kriegst, es hoch zu skalieren.
Aber kannst du das verarbeiten irgendwie?
Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Also ich habe mir jetzt schon, also wenn du jetzt zu Farin Urlaub hingehst und sagst, ey Farin, deine Musik hat mich so geprägt wie nichts anderes, dann sagt er bestimmt, ach nett, das zu hören, dankeschön. Und dann 5 Sekunden später hat er das wieder vergessen, weil er das einfach schon so oft gehört hat in seiner Karriere mit Sicherheit. Ja.
Aber ist es nicht trotzdem, also was für ein geiles Privileg.
Absolut, ja. Das hätte ich auch gern.
Das ist auch keine andere Leute, die ihn positiv prägen.
Ja, ich meine, also jetzt werden wir nochmal kurz selbstreferenziell, ne? Aber so ausgehend von der einen oder anderen Rückmeldung, die wir jetzt für allein unseren Podcast zum Beispiel schon bekommen haben, tun wir das ja im Kleinen. Also wir werden sicherlich, zumindest meines Wissens, keine lebensverändernden Dinge angestoßen haben im Leben der Leute, die diesen Podcast hören. Aber allein solche Sachen, ich musste neulich so lachen, dass ich fast mit dem Auto tödlich verunglückt wäre, ist ja eine Rückmeldung, dass man einen gewissen Impact zumindest wenigstens in einer kurzen Situation hat.
Ja, das stimmt. Okay, aber wir sagen es immer und es stimmt auch. Es ist eine Rückmeldung, die einen total freut. Mhm. Aber ich vermute, dass das wahrscheinlich vielleicht sogar den meisten KünstlerInnen so geht. Ich kann das niemals so annehmen, wie ich selber empfinde gegenüber Sachen, die mich begeistern. Und ich glaube, gerade je größer das Datum ist, umso mehr klafft das ja auseinander. Weil ob du nun irgendwie Farin Urlaub oder was weiß ich, keine Ahnung, die Pete Doherty oder sowas bist, am Ende bist du halt ein Mensch, der Musik oder irgendwas anderes macht und das irgendwie viel mehr im dirty Alltagsgeschäft mitbekommt. Und je mehr Startum darum herum, desto mehr klafft deine eigene Wahrnehmung von deiner Kunst und die von außen auseinander. Und umso mehr ist es wahrscheinlich, wenn du so eine Rückmeldung bekommst, das hat mich so berührt und bei dem Fall, dann freust du dich natürlich immer. Aber ich glaube, dass die meisten Leute denken, ja, aber ich bin da einfach auch nur ein Typ.
Weißt du? Ich kann mir Billie Eilish nicht beim Wäscheaufhängen vorstellen. Und sie würde das bestimmt machen.
Ja, das fand ich neulich, als ich den Tweet von Stephen King gelesen habe, der darüber gefragt hat, ob es irgendjemand schon mal geschafft hat, seine Seife bis zum Ende zu benutzen.
Ja.
Bei all solchen Sachen.
Stephen King benutzt
Seife. Er muss sich selber die Hände waschen. Solche. Und dass er sich über solche Sachen Gedanken macht. So, dass, ja. Das erinnert einen immer daran, und das ist natürlich auch ein Problem vielleicht für Stars manchmal, weil das so eine Dekonstruktion, so eine Desillusionierung von Stars ist, weil sie zu Menschen machen. Und die leben ja auch davon, dass sie unnahbar und übergroß sind.
Ja.
Und trotzdem hakt man da immer ein bisschen hinter. Aber und wenn man selber betroffen ist und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden das, was wir machen, oder ich würde irgendwas anderes machen oder keine Ahnung, und das würde so viele Leute erreichen, würde ich darauf genauso reagieren wie auf so eine freundliche, tolle Rückmeldung zum Podcast. Also ich denke, das freut mich ehrlich. Aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas leiste, was in Ansätzen vergleichbar ist mit dem, was ich selber bewundere.
Ich kann das... Leider, also das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen falsch, aber ich kann es auch nicht so richtig ernst nehmen.
Das wollte ich sagen. Ich kann das nicht ernst nehmen.
Und das ist gar nicht böse gemeint oder gar nicht, man könnte das ja irgendwie als Arroganz interpretieren oder so. So ist es überhaupt nicht gemeint, aber eben genau wegen der Sachen, die du sagst, so ich kenne mich, ich kenne dich, wir sind ja eigentlich einfach nur so Typen. Und Billie Eilish ist unterm Strich auch einfach nur eine junge Frau, die halt Musik macht, die von sehr vielen Menschen gut gefunden wird und deswegen sie auf so einen Thron gehoben wird. Das ist ja bei uns logischerweise nicht so vergleichbar. Aber trotzdem haben wir in unserer gemeinsamen Karriere durchaus auch schon mal, auch außerhalb des Podcasts noch, als wir reine YouTube-Stars gewesen sind, auch mal so Rückmeldungen bekommen, die ich gar nicht richtig ernst nehmen konnte, weil die so idealisierend, idolisierend klangen,
ja.
Dass wir tatsächlich mal Leuten auch in schweren Zeiten geholfen haben durch irgendwelche Trennungen durch oder was weiß ich, wo ich mir dann irgendwie, also ich krieg das so schlecht zusammen, so, weil ich habe ja das Gefühl, dass mein Bild von mir und uns, dass das ein das ist die Wahrheit ist, das echte, das richtige, realistische Bild. Und entsprechend geht man ja instinktiv davon aus, dass andere Leute es halt genauso wahrnehmen. Aber es ist natürlich nicht so. Wenn man uns tatsächlich gar nicht oder kaum kennt, aber trotzdem es mag, uns zuzuhören und das Gefühl hat, dass so die Dinge, die wir sagen oder wie wir uns unterhalten, entweder sie ablenken in schweren Zeiten oder durch irgendwie Prüfungsphasen durchhelfen oder vielleicht auch echte Gedanken anstoßen oder zum Lachen bringen, dass man fast stirbt. Irgendwie passt es für mich nicht zusammen. Und ich bin ja eigentlich viel mehr als du so ein Starstruck-Typ.
Ja, ja.
Und idealisierend und...
Ja. Aber ich glaube, so geht es den meisten. Und wenn jetzt noch Leute irgendwie Stars werden, die das gar nicht, da gar nicht hinterkommen können und die auch einfach durch eine Maschine, durch eine Industrie dazu gemacht werden, dann bricht bei denen ja alles auseinander. Weil die denken dann wirklich, dass sie Gott sind und kriegen dann irgendeinen Komplex, weil sie die ganze Zeit diese Rückmeldung bekommen, dass sie ein Gott sind. Ich habe gerade hier von zufällig, wurde mir bei YouTube reingespielt, obwohl ich es gar nie gesehen habe, von der neuen kommenden Staffel von The Boys.
Ja.
Da gibt's ja Homelander, der absolute oberste, krasseste, heftigste, unzerstörbarste Superheld aller Zeiten ist. Der aber darüber halt auch so einen heftigen Gotteskomplex bekommt, ja. Und keine moralischen Sachen offensichtlich an sich ranlässt oder seine eigene Moral hört und einfach tut und lässt, was er will.
Korrekt.
So. Aber was ich jetzt erfahren habe, arbeitet Homelander auch nur für irgendeine fette Company, die von Gus Fring geleitet wird. Und Gus Fring ist einfach Gus Fring und sagt ihm, Alter, du bist einfach niemand ohne uns und fuck you, und hat Macht über diesen Menschen, der Macht über alles eigentlich hat. Ich kenne die inneren Zusammenhänge
der Serie. Ja, du bist da nah an der echten Welt.
Von The Boys. Und auch da ist es halt irgendwie so, dass du sozusagen diesen heftigen Gotteskomplex bekommst. Ich kriege jetzt meinen Zirkel nicht mehr, wie rum ich überhaupt zu The Boys gekommen bin. Aber weiß ich auch nicht mehr. Ja, sorry.
Ist schon gut.
Wenn ich die Folge höre, dann fällt es mir wieder ein. Und dann, ich glaube, es ist auch nachvollziehbar.
Es ist auf jeden Fall interessant, wie sehr dann irgendwie Fremd- und Eigenwahrnehmung da auseinanderklaffen können.
Ja, das meine ich, dass du halt sozusagen als jemand, der dieses Feedback bekommt, völlig kaputt geht, vor allen Dingen, wenn du dann in der Hand bist von so einer Industrie.
Weil du dann tatsächlich eher geneigt bist zu glauben, dass das, was von außen auf dich rauf projiziert wird, die tatsächliche Wahrheit ist und nicht das, was du selbst empfindest und irgendwann verschwimmt ist und du kannst es nicht mal unterscheiden. Genau. Ja, okay, verstehe. Und
wenn dich dann die Industrie fallen lässt, dann bist du halt einfach klar, dass du dann...
Und dann gibt es Keanu Reeves, der U-Bahn fährt und dann doch occasionally mal auf irgendeiner Hochzeit auftaucht, weil er da in der Nähe ist und da große Fans von ihm gerade heiraten und dann Fotos mit der Braut machen.
Aber wenn man jetzt
abstrahieren... Oder, Entschuldigung, Tom Hanks, der durch die Straßen von L.A. oder New York läuft und dann Leuten einfach so beim Umzug hilft.
Richtig.
Geiler
Typ. Aber wenn du jetzt von dir selber abstrahierst und von dem, was du gerade berichtet hast... dann kann man vielleicht auch einfich wirklich davon ausgehen, dass Billie Eilish Wäsche aufhängt und dass sie einfach alle Menschen sind, die Talent haben, die Glück hatten, aber es gibt auch einfach Leute, die einfach extrem talentierte MedizinerInnen sind oder extrem talentierte FeinmechanikerInnen oder sonst was und zwar auf selbem Niveau Dinge leisten, aber die sind halt einfach nicht im Fokus der Öffentlichkeit und gehen damit dann anders um.
Ja.
Wie sind wir darauf gekommen, auf diese Selbstreferenzialität?
Über Casper, glaube ich.
Da und die Depression.
Und Depression und was das mit den Leuten macht. Aber dazu passend ein Gedanke, den ich hatte, als ich jetzt bei dieser Hochzeit war. Leute, die auf einen Thron gehoben werden und scheinbar über allem schweben. Ich würde von mir behaupten, ein relativ gutes Gespür eben halt so für Pop-Sensationen zu haben. Ne? Wir sprachen letzte Folge über Harry Styles und Taylor Swift. Wir haben schon viel über Billie Eilish gesprochen.
Ich habe übrigens für meinen Vergleich von Harry Styles und Taylor Swift, da war in beiden Namen kein TH drin.
Nee.
habe ich Zustimmung bekommen.
Aber weil man könnte denken, okay, das ist irgendwie weit weg von mir, weil das ist nun wirklich eher Jugendkultur und ich gehe auf die 40 zu. Aber ich verstehe Beyoncé nicht. Ich verstehe nicht, warum Beyoncé den Status hat, den sie hat. Das geht mir nicht so richtig in den Kopf. Nicht? Weil ich nicht weiß, warum. Sie hat, also, die hat mittelgute Popsongs, so ein paar Hits, geht als hervorragende Sängerin, was man ihren Songs aber gar nicht anhört, weil die das nicht hergeben. Es ist nicht wie bei Whitney Houston oder irgendwie frühe Mariah Carey Songs oder, keine Ahnung, Christina Aguilera oder Celine Dion, wo man auch in den Songs hört, dass das hervorragende, fantastische, hochbegabte Sängerinnen sind. Das mag bei ihr sein, aber bei All the Single Ladies.
Ja, Moment mal. All the Single Ladies ist nicht Beyoncé, sondern Destiny's Child.
Das ist Beyoncé.
Ja, aber es ist doch als Destiny's Child, oder?
Beyoncé ist Solo-Track.
Ja?
Ja. Ziemlich sicher. Glaubst du mir wieder nicht. Gleich googelst du. Ich sehe ja schon kommen.
Kann sein. Ist
Beyoncé. Und was ist der andere große Hit gewesen? Schon wieder vergessen.
Aber die ich muss auch gestehen, dass ich auch mal sie ein bisschen mit Rihanna durcheinander werfe.
Rihanna hat meines Erachtens die deutlich besseren Songs als Beyoncé. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber sie gilt ja wirklich so als...
Aber Beyoncé ist ja Destiny's Child, richtig?
Sie war bei Destiny's Child, ja.
Und die hat einfach ihre Karriere gekickstartet, diese Band, wenn ich sie nennen. Und wahrscheinlich ist die einfach... Also ich stelle mir das so vor, dass Beyoncé einfach eine heftige Businesswoman ist.
Mit Sicherheit.
Die mit diesem Kickstart ihrer Karriere durch Destiny's Child, wo sie einfach ein Popphänomen war, wie viele andere auch, danach einfach sich überall reingehackt hat und organisiert hat und angefangen hat mit Mode und Parfum und was auch immer und
sich selber zur Marke gemacht hat. Dass sie gar nicht nur ausschließlich über ihre Musik diesen Status erreicht hat, sondern wegen all der anderen Dinge, die sie dann auch noch gemacht hat.
Das vermute ich.
Da hat sie noch Jay-Z geheiratet, der ja quasi Beyoncé männlich ist in Amerika jedenfalls. So, was
so wie Harry Styles und Taylor Swift.
Nur, dass Harry Styles und Taylor Swift nicht verheiratet sind.
Sollen die mal? Wollen wir die mal
koppeln? Ja, wir können ja mal bei Instagram schreiben.
Mach mal.
Dear Harry, please date Taylor Swift. Sincerely, the beleuchtete Brüders.
Ja.
Und vice versa. Ja, also ich verstehe dieses Phänomen Beyoncé nicht. Ich bin aber auch wirklich nicht tief drin. Aber ich finde auch die Songs, die ich von ihr kenne und ihr zuordnen kann, auch alle so mäßig gut. Und auch bei Jay-Z verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, aber da bin ich noch viel weniger in der Musik drin. Da kenne ich eigentlich nur 99 Problems und das Ding, was er mit Linkin Park gemacht hat.
Hard Knock Life war doch auch, oder?
Ja?
It's a Hard Knock Life!
Ich kenne den sehr wohl. Ist das auch Jay-Z? Ja, kann sein.
Jay-Z ist, glaube ich, ein guter Typ.
I don't know.
Eindruck. Ich habe doch, habe ich, war das nicht auch bei Hip-Hop? Ist egal. Ja. Also, kann sein. Ich habe zu Beyoncé nicht so einen Draht.
Nee, ich eben halt auch nicht. Vielleicht können wir.
Aber ich nehme das auch. Aber ich nehme das auch einfach hin. Es gibt so viele Pop-Phänomene.
Aber sie ist halt so
ja,
krass.
Ja, das stimmt.
Hier, weißt du noch, es gab doch mal die Grammy-Verleihung. Wer hat gewonnen? Taylor Swift hat gewonnen. Der irrsinnige Kanye West rennt auf die Bühne und sagt: Ey, sorry, Taylor, geiler Song, geiles Video, aber eigentlich hätte Beyoncé gewinnen müssen.
Ja.
Oder. Bei Big Bang Theory, Raj datet irgendwann eine Frau und sie dann erzählen sich so Dinge, die so unattraktiv an ihnen anscheinend sind und dann sagt sie, ich mag keine Musik, gar nicht, ich mag keine Musik gern hören. Und er sagt, what? Not even Beyoncé? Also die ist so eine Göttin, so eine Pop-Göttin.
Ja.
Und das verstehe ich halt nicht, weil da würden mir viele andere, Pink zum Beispiel, viel cooler als Beyoncé, hat aber nicht so einen Status.
Na, Pink hat auch ein bisschen was von, weiß ich nicht.
Ich bin gespannt.
Ich weiß nicht, der hängt schon so ein bisschen an, dass sie auch einfach durchschnittlich trashig schlechte Popmusik zum Teil macht.
Schlechte?
Ja.
Nein, die hat geile, viele coole Hits. Die war gerade auf Deutschland-Tour, hat bei irgendeinem Deutschland-Konzert irgendwie sowas gesagt, hey, you guys like Rammstein? Und alle, also eher verhalten reagiert, manche geboot, weil Rammstein ist gerade... Schwieriges Thema, wusste sie aber nichts von. Hat ihr hinterher jemand erst erzählt und sie hat völlig zerknirscht reagiert, so, why the fuck haven't anyone told me about this? Wusste sie nicht. Und sie dachte, hey,
ich bin in Deutschland. Ich finde die auch sympathisch. Ja, ich mag auch viele Songs von der, bei der habe ich ganz viele Guilty Pleasure Songs. Bei Beyoncé nicht so, aber trotzdem, ach, weiß ich nicht. Beyoncé,
ja, okay. Also du kannst mir ja da auch nicht weiter helfen.
Nee, aber einfach grundsätzlich.
Aus fehlendem Interesse.
Ja.
Ist gut. Hast du noch was?
Ich weiß noch, dass mein Schulfreund Jakob, Destiny's Child immer mit zerstörtes Kind übersetzt hat, aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich, weil Destiny so wie Destruction ist.
Destroyed.
Und er hat immer nur von dem zerstörten Kind gesprochen, das ist mir hängen geblieben. Ich habe noch... Kann ich die Klammer schließen, so ähnlich wie am Anfang, was ich noch so genauso schön finde, wie das in die Bahn laufen, smoother Flow.
Die freie Zeit.
Wenn ich in der Stadt bin, die nicht meine eigene ist, und ich habe einen Schlüssel für ein Apartment oder eine Wohnung oder irgendwas, oder eine Unterkunft, und ich gehe da einfach nachts alleine hin und da ist keine Person, und ich schließe diese Tür auf zu dieser Wohnung, und da ist ein Bett und ein Badezimmer und ich gehe da rein und schlafe da. Das gibt mir auch ein ganz besonderes, schönes Gefühl.
Als würde man tatsächlich in dieser fremden Stadt wohnen.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein, das meine ich nicht. Im Gegenteil. Es ist gerade, dass man an einem fremden Ort ist, an dem man eigentlich nicht ist, aber dass man eben nicht an eine Rezeption geht und ein Check-in macht oder so, sondern... Dieses Casual-mäßige.
Ja.
Vielleicht eher so, vielleicht meinst du das, dass man so ein bisschen in der Welt zu Hause ist. Dass man so ein bisschen unabhängig auch wieder frei ist, so ähnlich wie mit dem, man muss nicht auf die Pläne der Bahn gucken, man geht einfach hin und fährt los. Man muss nichts organisieren, man geht einfach hin und hat einen Schlüssel. Beides gibt mir ein sehr gutes Gefühl.
Aber es ist doch genau das, was ich gesagt habe. Als würde man in einer Stadt, wo man eigentlich nicht wohnt, wirklich wohnen. Nicht mit Hotel, mit Hostel, mit
Rezeption und 100 andere Leute. Wenn ich das Gefühl hätte, dass ich da wirklich wohnen würde, dann hätte es eher wieder was von was Vertrauten.
Nein,
es geht mir nicht sozusagen darum, dass ich da wohne, oder sondern gerade darum, dass ich an einem fremden Ort bin und dann liege ich irgendwo in einem Bett.
Ich habe ja nicht gesagt, weil man das Gefühl hat, dass man da schon seit 10 Jahren wohnt, sondern dass man für den Moment da wohnt. Also dass es schon was Besonderes ist, weil es neu ist, aber man fühlt sich jetzt nicht wie so ein Touristen-Dussel, sondern man hat hier, hey, ich habe hier meinen eigenen Schlüssel, ich habe hier mein eigenes Apartment und ich war vorhin schon mal da und mein Portemonnaie habe ich da schon, ich habe schon meinen Platz für mein Portemonnaie gefunden und das nehme ich jetzt dahin und dann kann ich das immer mitnehmen, wenn ich rausgehe und wieder hinlegen, wenn ich wiederkomme.
Das ist so toll, ich liebe das. Und gerade das Alleine sein, ganz ohne Begleitung. Dann komme ich da rein mit meinem Rucksack, stell dir da hin, leg mal irgendwie mein Buch oder meine Brille oder mein Schlüssel irgendwie. Das ist super geil.
Ja,
finde ich richtig toll.
Das finde ich gut an Airbnb.
Und um noch mit der, das habe ich neulich schon im Discord erzählt, da hast du es vielleicht auch schon gelesen. Aber das war schon krass, was ich jetzt in Bremen, bevor ich da alleine in die Wohnung gegangen bin. Da waren wir abends noch in der Nähe von da, wo unsere Kinder geschlafen haben, noch sehr spät was essen. Und dann sitzt man da und es ist so ein Urlaubsgefühl.
Urlaub in Bremen.
Urlaub in Bremen, aber es war so richtig wie im Süden irgendwie. Es war abends warm, Leute waren draußen, es war was los. So, und dann haben wir da noch was gegessen. Übrigens richtig geil. Das ist immer mein Problem gewesen. Immer wenn ich in Bremen bin, das ist halt so ein Viertel mit so einer großen Meile und da sind halt so 1000 Geschäfte und Läden und alles haben irgendwie, überall springt ein geiles Essen an. Und immer wenn ich in Bremen bin, konnte ich das nicht essen. Warum? Weil ich halt dann bei der Familie meiner Frau war und natürlich haben die immer gekocht oder irgendwas vorbereitet oder so. Und dann, ich kann leider hier nicht die geilen Sachen essen, weil ich esse jetzt noch, das ist natürlich alles toll, da wird gekocht, das ist auch immer lecker, aber ich wollte sozusagen immer mal diese Meile auffressen.
Die Fressmeile testen.
Weil da geile Sachen sind und auch so andere Sachen. Und jetzt hatte ich dieses Mal die Gelegenheit. Dachte, geil, jetzt kann ich. Und dann gehe ich hin und her und will ich jetzt da essen oder da. Das kann ich nicht, das sieht interessant aus. Und wofür habe ich mich am Ende entschieden? Und es war die beste Entscheidung.
Käsedöner.
Für ein Pommes-Sandwich.
Pommes-Sandwich. Pommes, warte kurz, bevor du es ausführst, ich möchte gerne mir das vorstellen. Pommes-Sandwich, okay, ich stelle mir vor, 2 Brotscheiben und dazwischen Pommes mit ganz viel Mayo. Ist das ungefähr
richtig? Ja, basically ja, es ist so ein Pita-Brot, so wie so eine Dönertasche.
Ja.
Und da rein wird so ein bisschen Krautsalat oder irgendwas war da noch unten drin. Und dann Pommes und Mayo und Käse.
Aber ist es nicht einfach ein Pommdöner?
Nee, ist kein Döner drin.
Aber ist bei Pommdöner Dönerfleisch drin?
Ja, und kein Brot. Beim Pommdöner hast du eine Box und da ist ganz viel Dönerfleisch drin.
Das ist die Dönerbox. Der Pommdöner ist doch im Brot mit Pommes und Mayo.
Aber da ist auf jeden Fall dann auch Dönerfleisch drin.
Ja?
Ja.
Kann sein.
Bin ich mir relativ sicher. Das war ein reines Pommes-Sandwich und es ist halt Pommes und Brot ist schon mal eine blöde Kombination eigentlich, deswegen macht das niemand, aber die haben es gemacht. Und es war genau die richtige Entscheidung. Du kannst zwischen 1000 Gerichten wählen, da ist dann irgendwie was Besonderes. Aber ich wollte halt irgendwas, was im Gedächtnis bleibt.
Und das hat funktioniert.
Und es war und dann halt richtig viel Mayo und Käse drin und es war auch irgendwie geil. Dieses super weiche, leckere Brot und dann da drin die knusprigen Pommes mit der Mayo. Das,
Warst du mal bei Frittenwerk?
Beste Form von Trash Food, ja, mehrfach schon.
Und findest du das auch richtig gut?
Ich finde es ganz gut. Ja, ich mag, ich finde diese Poutine ganz geil.
Poutine?
Ja, das ist dieses kanadische Frittengericht, wo sie dir so Bratensoße und ich glaube noch Radieschen oder so.
Ja, Bratensoße, diese dunkle Soße, ne?
Ja, das ist Poutine.
Abschaffen. Abschaffen
bitte. Das ist schon irgendwie ganz geil pervers.
Das, ich finde dunkle Bratensoße. Also ich weiß, viele Leute mögen das. Ich mag es überhaupt nicht. Und bei der Hochzeit gab es unter anderem Roastbeef, aber so dick.
Ja.
So dicke, das sind, weiß nicht, 3 Zentimeter? 3 Zentimeter dicke Scheiben Roastbeef.
Seltsam.
Super lecker.
Ja.
Extrem lecker. Und dazu gab es halt so eine Soße.
Keine Remoulade.
Nee, es gab die Soße und noch irgendeine andere. Die war aber eigentlich für noch was anderes, was es alternativ gab oder zusätzlich gab. Ich habe das alles ohne Soße, komplett ohne Soße gegessen. Einfach pur.
Na, das also, war das bei meiner Oma gab es halt immer aus so einer Sauciere.
Ja, natürlich.
Immer richtig, die hat immer richtig viel Bratensoße gemacht. Diese schöne, sämige, sahnige, dunkle, braune Soße.
Ja.
Und ich musste halt am Anfang dann immer irgendwie einmal, was weiß ich, was es dann gab, das Fleisch essen. Und dazu gab es immer Rotkohl und Kartoffeln.
Mhm.
Wenn ich dann durch war, durch den ersten Zwangsgang, dann habe ich mir beim zweiten Mal kein Fleisch mehr genommen, sondern nur Kartoffeln,
ein
Rotkohl.
Ein Wasserglas zu braten.
Nee, Rotkohl, Kartoffeln, die Rotkartoffeln zerstampfen, dem Rotkohl vermischt und dann richtig viel Bratensoße darüber. Und das dann reingeschlabbert.
Ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen Familienprägung, weil es eben halt gerade zu, keine Ahnung, Weihnachten oder Geburtstagen oder was weiß ich, gab es dann halt immer einen Braten mit genau dieser Bratensoße.
Ja,
bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern hat irgendwie immer gleich, schmeckt auch immer gleich. Ich glaube, das ist auch so, immer diese fertigen
Dinge. Aber bei Friedenberg, diese Poutine, das ist mir völlig neu gewesen. Das ist halt kanadisch und fand ich geil. Aber da gibt es auch alle möglichen anderen Sachen. Honey, die ist einfach eine Deluxe Pommes-Scheiße. Du kannst dir eine Avocado-Scheiße draufballern oder einen Röstzwiebeln und Chili-Scheiße oder was. Ist egal. Ist schon ganz okay. Aber schon auch recht teuer irgendwie, weil du willst dann, du zahlst ja den Preis für ein richtiges Essen und das macht auch irgendwie satt, aber ich kann mich nicht nur mit Pommes satt essen. Pommes sind eine Beilage und die machen die Beilage zum Hauptgericht und das ist so. Auf jeden Fall habe ich mir das Pommes-Sandwich geholt. Dazu haben wir noch so einen geilen Mazzateller und es war einfach so eine gute Atmosphäre. Und meine Frau war auch so, ach Bremen, und war so ein bisschen nostalgisch und ihre Heimat und irgendwie ist ja auch so viel los und es ist schön, man, die Natur, aber auch das. Und dann gab es erstmal drüben eine Schlägerei. Da ist halt super viel Drogenszene und die haben sich über irgendwas gestritten und es gab eine heftige, so richtig, wenn so zwei Leute aufeinander so wenn Männer im vollen Lauf aufeinander prallen.
Gewaltexplosion.
Und wir haben live darüber das kommentiert, wie Marcel Reif und
Günther ja auch.
Ich wollte eigentlich die anderen beiden sagen.
Günther Gerhard Delling und
nee, die war von RTL, von der Formel 1.
Heiko Wasser
und Jochen Maas.
Jochen Maas.
Genau, so haben wir das kommentiert. Und wir haben darüber geredet, wann schreitet man eigentlich ein? Denn meistens sind diese Situationen so, dass es erstmal nur ein Streit ist und dafür rufst du nicht die Polizei. Und wenn es ein bisschen körperlich wird, dann geht das häufig sehr schnell auseinander.
Mhm.
Und was ist der Zeitpunkt, an dem du das Gefühl hast, du musst die Polizei holen oder du musst selber dazwischen gehen? Und machst du das? Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, finde ich.
Super schwer.
Du willst selber keine kassieren, du hast auch irgendwie, also vor allen Dingen, wenn es ein Streit ist, okay, dann kann man noch sagen, so Leute, aber wenn es irgendwie um was geht, der eine hat dem anderen was geklaut und will das nicht hergeben oder so, dann kannst du nicht einfach sagen, entspannt euch mal, sondern dann muss der Konflikt geklärt werden. Und das traue ich mir nicht zu bei irgendwie zweimal 120 Kilo Kampfgewicht und kein Gramm Fett am Körper und die prallen dann aufeinander. Es hatte sich dann relativ schnell aufgelöst. Kurz darauf stand so eine Frau vor uns, eine ganz junge Frau, und hat eine Gruppe von Jungs übel beleidigt. Irgendwie, und es war irgendwie gab keinen erkennbaren Zusammenhang. Und dann direkt vor meinem Pommes-Sandwich, und dann kam zurück, irgendwie, du Scheiß, Schlampe, guck dich an, du Krecki, du Hure, du Fotze, verpiss dich, wie so. Vorher war das super, ich hab nur den zweiten Teil mitbekommen, ich dachte so, Alter, müssen wir jetzt was machen? Und die Frau war so, ja, die war schon vorher richtig hart scheiße zu denen und der hat sehr lange sehr defensiv reagiert. Dann geht die an uns vorbei in den Laden, wo ich mein Pommes-Sandwich bestellt habe, wo es übrigens auch Milchshakes mit der Sorte Biscoff, diese geilen Kaffeekekse gab. Wollte ich mir am nächsten Tag holen, hatten sie keine Milchshakes mehr. Sehr enttäuschend. Hat sie sich einen Löffel rausgeholt, geklaut, um dann drüben Crack zu konsumieren.
Du Cracki.
Und immer noch 100 Meter weiter schlafen unsere Kinder. So. War tatsächlich ein Cracki. Dann kommt ein Rettungswagen und zwei Polizeiwagen und ein Einsatzwagen von der Polizei und hält da. Und es ist richtig lange richtig Alarm. Und als wir dann zurückgehen, gehen wir die Straße dorthin, wo unsere Kinder schlafen, entlang. Und da war über eine so lange Blutspur, wie ich sie wirklich noch nicht gesehen habe. Es war so viel Blut auf dem Boden, dass ich dachte, wenn das von einem Menschen ist, dann braucht er aber eine Infusion. Und es ging weiter. Und es waren so ganz feine Spritzer überall. Eine Transfusion braucht diese Person. Und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo zwischen zwei Autos in der Parklücke ganz viele vollgeblutete Taschentücher und eine riesengroße Blutlache liegt. Dann gehen wir noch weiter und noch weiter und noch weiter. Irgendwann hört die Blutspur auf. Und zwei Hauseingänge weiter ist gerade so eine Frau, die da reingeht und sich zu so einem Typen da hinsetzt. Und ich denke, ach ja, hier schön, Atmosphäre abends, das ist ja alles gut. Und will die so gerade grüßen. Und dann sagt sie mir, nicht hingucken, weitergehen, weitergehen, nicht hier hingucken. Und da hat sich der Typ dann auch gerade wieder seine Löffel angezündet. Und noch eine Hausgang weiter war dann unser Eingang. Und das war ganz schön krass, muss ich sagen, alles so in der Gesamtschau.
Schöner Urlaub.
Wow, und auf der anderen Seite halt so ein Family-Utopia, ne? Da fährt die Omi mit dem Rad entlang, da sind alle liebevoll an ihrem Rosengärten herrichten, da sind Familien, da ist Kreativität, da sind die Leute. Und es ist gleichzeitig so ein linksalternatives Utopia und heftiger Drogenslum.
Da siehst du mal, was passiert, wenn man nicht ghettoisiert.
Ja.
Oder nicht so doll.
Aber ein Problem ist, glaube ich, tatsächlich auch, dass da wenig getan wird und wenig Präsenz ist, um Gewalt auch möglichst vielleicht zu unterbinden oder ja, präventiv aber das vorzugehen. Das
kann ja auch ein erster Schritt zur Ghettoisierung sein.
Das stimmt, das ist richtig, aber ich weiß auch nicht, ob das so gut ist.
Nee, das war jetzt auch wertfrei. Aber
ja,
das
ja.
Ist auch interessant, nee, du hast recht. Mal darüber das nachzudenken. So. Es wird ja also nachvollziehbarerweise immer viel darüber oder kritisiert, wenn man problemverursachende Menschen ins zum Beispiel in den Stadtrand so reinschiebt.
Ja.
Weil
ist völlig richtig.
Die Probleme sind weiter da, aber die meisten sehen es dann nicht ja. mehr.
Und andererseits natürlich die Leute, die da wohnen, mit ihren Familien und so weiter, wenn die am nächsten Tag durch all die Scherben und das Blut laufen und die Crack pfeifen,
ja.
ist auch schwierig.
Ja. Ambiguitätstoleranz ist da gefragt.
Manchmal. Ja, und dann ist, ja.
Es ist sehr einfach zu sagen, man muss doch irgendwie alle Leute gleich behandeln und alle sollen die gleichen Chancen haben, alle sollen überall wohnen können und so, nicht gentrifizieren, sondern die Leute irgendwie, die es auch schwer haben, trotzdem irgendwie mit in der Gesellschaft drin halten. Und das ist ja auch prinzipiell das, was ich sehr unterstützenswert und richtig finde.
Ja.
Man darf aber trotzdem nicht außer Acht lassen, dass das auch wirklich Probleme verursachen kann. Und es ist auf jeden Fall keine Lösung zu sagen, alle können überall gleichzeitig sein und wir machen aber nichts, sondern das wird sich schon irgendwie, ne, Natur findet ihren Weg, wie bei Jurassic Park. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, das muss man schon begleiten.
Und das ist witzig, ich weiß, wie meine Frau sozusagen mit ihrem Vater immer, der da wohnt und der das häufig problematisiert, die Drogenszene und die Gewalt und so weiter und sagt, da muss was eigentlich passieren, selber aber auch eine sehr tolerante, liberale, linke Weltsicht hat, wo sie eher immer die Position eingenommen hat, ja, du wohnst halt hier, das gehört halt dazu, das ist halt so, gentrifizier nicht deinen eigenen Stadtteil tot, sozusagen. Mhm. Jetzt aber, wo wir da abends saßen und da durchgelaufen sind und unsere beiden Kinder da geschlafen haben, selber auch ein bisschen mulmig wurde dabei.
Ja.
Das ist schon spannend.
Sehr spannend. Lohnt es sich mal drüber nachzudenken. Wir haben den Leuten wieder was zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben.
Ein Glück. Packt es euch ein in lila Geschenkpapier.
Das, was es zum Nachdenken, was wir euch zum Nachdenken mitgegeben haben.
Cool. Komm,
ganz kurz, ob ich noch irgendwas ganz Kurzes habe. Achso. Ist in zwei Tagen, also von unserer Realität aus betrachtet, beginnt die Frauen-WM. In Australien und Neuseeland.
Ach, guck mal, das wusste ich noch gar nicht, ja.
Und ich möchte
wo sie ist.
Von einer kleinen, von einer Studie berichten, die durchgeführt wurde.
Das habe ich gelesen.
Hast du gelesen?
Attraktivität des Frauenfußballs.
Genau, ich möchte trotzdem davon erzählen, weil das vielleicht für andere Leute interessant ist. Währenddessen schenkst du uns Frangelico ein. Es gab bei der Hochzeit, wo ich war, auch Frangelico. Ich habe ihn immer abgelehnt, weil ich einfach gar keinen Bock auf Schnaps hatte.
Das ist kein Schnaps.
Nein, doch, letztlich ist das Schnaps.
Na komm, der hat die Hälfte.
Und es ist die Hälfte von
Schnaps. Es ist ein Likör, kein Schnaps.
Als ich das letzte Mal ein Haselnuss-Schnaps getrunken habe, es war nicht Frangelico, sondern einfach Haselnuss-Schnaps, bin ich ganz doll rot angelaufen und angeschwollen. Ich habe einfach allergisch drauf reagiert. Damit kam ich bei der Hochzeit durch. Hier nicht. Bei meinem besten Freund muss ich trotzdem saufen. Na gut. Es gab eine Studie, die hat mit irgendwie, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, lass es irgendwie 600 Leute gewesen sein, Durchschnittsalter 34, erinnere ich noch, haben so ein Highlight-Zusammenschnitt, die schönsten Tore aus Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft und Champions League von Männern und von Frauen gezeigt.
Ja.
Das haben sie halt einer Gruppe, haben sie halt die Szenen einfach so gezeigt, wie man sie halt so bei YouTube zum Beispiel findet. Und hinterher sollten die Leute versuchen, objektiv zu beurteilen, was, wo der attraktivere Fußball zu sehen ist.
Ja.
Und es war eindeutig so, dass ein Großteil gesagt hat, auf jeden Fall beim Männerfußball. Die Tore bei den Männern waren auf jeden Fall schöner, attraktiver, technisch versierter, kunstvoller, professioneller, whatever. War der Großteil der Meinung, die dort eingeholt wurden. Dann hat man einer Kontrollgruppe dieselben Szenen gezeigt, aber die Menschen so verpixelt, dass man nicht erkennen konnte, dass es Männer und oder Frauen waren.
Ja.
Und was war das Ergebnis?
Gleich.
Identisch. 50-50. Ja. Also beides war gleichermaßen schön oder nicht so schön.
Ja.
Wenn die Leute nicht wussten, ob da Männer oder Frauen spielen. Was sagt uns das?
You tell me.
Sexismus.
Ja. Und Prägung.
Ja,
ja. Also ich glaube, das ist
sexistische Prägung. Lass uns darauf einigen.
Ja, aber ich glaube, dass da auch, also ich habe es auch gelesen. Und meine Theorie, weil ich selber auch vor langer Zeit, wenn ich da schon mal Frauenfußball gesehen habe, auch den Eindruck hatte, das ist irgendwie nicht so interessant und spannend. Warum? Meine Theorie im Nachhinein, weil ich glaube, dass beim Frauenfußball, vor allem so bei Länderspielen, die Klassenunterschiede so eklatant waren, vor allen Dingen früher.
Ja, früher.
Weil es einfach viele Verbände gab.
Aber auch innerhalb der Ligen.
So, und auch, ja. Einfach, weil weniger Geld drin ist, es weniger eine Rolle spielt, weniger Menschen auch Fußball spielen, die Frauen sind. Oder weniger Frauen Fußball spielen. Vor allen Dingen in manchen Ländern halt ganz, ganz doll, so dass du halt einfach Matches hattest, die dann regelmäßig 20-0 ausgingen oder die uns das in einem Turnier.
Ja.
So,
ja,
was du ja, was sogar beim Männerfußball ja auch immer kritisiert wird, wenn die Auslosung dazu führt, dass du halt Europa hast und Südamerika hast mit der krassen Fußballmacht und dann kommen da aber extrem viele asiatische Teams dazu, die einfach vom Niveau da drunter sind, und dann hast du auch bei der WM plötzlich Spiele, die 8-0 ausgehen.
Ja, aber das hat sich ja auch, also
wenn das hat sich geändert,
genau, aber früher war das auch so. Bei den Männern geändert, wenn es nicht gerade San Marino oder so ist, aber Deutschland, Japan letzte WM, I don't know, ich kriege das nicht mehr ganz so auseinander, aber da hat ja auch Japan unterm Strich die Deutschen rausgeschossen.
Südkorea war das, glaube ich. Du hast ja stimmt. Japan. Südkorea war noch eine andere. Ja.
Und Südkorea war 2002 schon im Viertelfinale. Also
richtig. Und das ist natürlich auch so, wenn du das dazu, wenn du das zulässt, dass mehr Leute, das ist natürlich auch für die FIFA eine finanzielle Komponente, die wollen ja auf der ganzen Welt regieren. Aber es führt natürlich auch dazu, dass dort sich ganz viel entwickelt und dass die dann aufholen. Aber ich glaube, dass ein Grund, neben Sexismus, der allergrößte Grund ist, ist, dass dass ein Fußballspiel zwischen zwei extrem ungleichen Mannschaften einfach niemals attraktiv ist.
Ja, aber das gibt es halt heutzutage kaum noch.
Ja.
Also insbesondere international, auf internationalem Niveau, also auch da gibt es, wie auch beim Männerfußball, so völlig, also Mannschaften, die völlig lost sind im Vergleich zum Rest. Also das, weil
deckt sich das eigentlich einigermaßen mit den Männerfußball?
Also nein.
Tendenziell so?
Nein. Die besten Frauenfußballmannschaft ist mit Sicherheit USA. Das ist ja bei den Herren auf jeden Fall nicht so. Dann, okay, die Brasilianerinnen sind stark, aber ja, die Deutschen, die Franzosen, Französinnen, Deutschinnen, Deutschländerinnen, naja. Das sind so schon, die Spanierinnen sind auch stark. Also teilweise ja, teilweise aber gar nicht. Aber die beste Fußballmannschaft international wahrscheinlich sind die USA. Und das ist ja bei den Männern wirklich weit davon entfernt, spannenderweise. Und was übrigens auch interessant ist, kleiner Funfact, jetzt geht's nochmal ganz kurz nerdmäßig um Fußball. Lionel Messi ist jetzt bei Inter Miami hingewechselt zu Sportdirektor David Beckham.
Mhm.
Die halbe alte Barca-Mannschaft von vor 10 Jahren spielt er mittlerweile. Und da ist der Start der Männerliga verschoben worden, damit es nicht parallel zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft stattfindet, weil die Männerliga keine Chance gegen die Frauenmannschaften in der Weltmeisterschaft hat, was
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Fußball in den USA im Gegensatz zu Baseball, Football, Basketball einfach so eine achte Geige spielt.
Bei
den Männern.
Aber nicht bei den Frauen.
Ja, und möglicherweise ist das auch der Grund, weil vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass Frauen Baseball, Basketball und so und Football es auch nicht so leicht hat in den USA, weil das so männerdominiert ist, dass die sozusagen auf eine nicht so besetzte Sportart ausgewiesen sind. Ja,
stimmt.
Und dafür
und das gut
eine interessante dann. Dynamik.
Und ganz kurz nochmal, du hast vollkommen recht, früher, da, so viel früher muss man gar nicht gucken, 10 Jahre, 12, 15 Jahre, da ist das regelmäßig passiert, dass irgendwelche Länderspiele 8-0, 10-0, 11-1, 15-2, 15-0 ausgegangen sind. Auch in der Liga, und auch heutzutage ist es noch so, dass es in der Frauenbundesliga, in der ersten Liga, vielleicht 4 Mannschaften gibt, die ihre Spielerinnen so bezahlen oder bezahlen können, dass sie nicht nebenbei noch arbeiten müssen. Ja.
Das hat natürlich, genau.
Und das, das führt natürlich auch dazu, dass die... unfassbar
viel aus.
Ja. Also die, klar, kannst du mehr trainieren als Mann, kannst du das, wirst mehr gefördert.
Und deswegen sagen auch in diesen ganzen Diskussionen Equal Pay und so, was natürlich irrsinnig illusorisch ist, zumindest innerhalb von Deutschland, weil natürlich mit Frauenfußball, durch das Standing, das es hat, ist auf jeden Fall nicht so viel Geld zu verdienen gibt wie mit Männerfußball.
Ja, dann kannst du auch nicht so viel zahlen. Völlig,
genau, und das wissen die Spielerinnen auch. Aber deren Forderung ist nicht, ich möchte meine 360.000 Euro im Monat verdienen wie David Alaba, sondern ich möchte mich nur auf Fußball konzentrieren können, ohne nebenbei arbeiten zu müssen.
Ja.
Und zwar für die komplette Liga, weil erst dann eine richtige Professionalisierung stattfinden kann.
Das muss halt, das ist halt so Co-Evolution, ne? Das muss sozusagen, das Interesse muss wachsen, damit.
Genau.
Aber das passiert ja auch gerade.
Genau, das passiert gerade und es ist jetzt sehr interessant zu gucken, was ist in Zukunft passiert. Was ich mich schon seit Monaten frage, warum nicht einfach der HSV richtig viel Geld in eine Frauenmannschaft investieren? Ich glaube, es gibt keine erste Liga-Mannschaft der HSV-Frauen.
Hm.
Und das ist doch bescheuert.
Ja, die müssen ganz alles Geld in den Aufstieg in die erste Liga der Herrenmannschaft investieren.
Ja, das funktioniert nicht.
Funktioniert gut. Nicht gut.
Na gut.
Dann aber umso interessanter, dass trotz dieser Rahmenbedingungen das in dieser Studie 50-50 empfunden wurde. Denn ich würde sagen, dass es immer noch so ist, dass die Frau, also es ist offensichtlich nicht so, dass Frauenfußball weniger attraktiv ist, weil Frauen theoretisch potenziell nicht so gut Fußball spielen können wie Männer, sondern wenn es unattraktiver ist, dann liegt es daran, dass weniger Geld drin ist, dass weniger trainiert werden kann, dass weniger Fokus drauf legen kann. Aber
mittlerweile gibt es halt, wie gesagt, viele andere Beispiele, wie jetzt auch in den USA, wie in Spanien, wie in Frankreich.
Ja. Wenn das da möglich ist, dann ist ja die Qualität auch entsprechend und dann nimmt es sich natürlich nichts mehr.
Und so, hier in Deutschland, Wolfsburg und Bayern, die allein, glaube ich, irgendwie 95% der deutschen Nationalmannschaft stellen, die kriegen das halt auch hin.
Ja.
Also das ist schon stark.
Da werden die auch so bezahlt, dass sie Vollzeit...
Ja. Also die haben trotzdem alle Berufe oder studieren irgendwie noch nebenbei oder haben studiert, weil die halt wissen, die können jetzt davon leben. Und die kriegen jetzt ja auch zum ersten Mal vernünftige oder halbwegs vernünftige Prämien und haben auch Werbedeals und sowas. Zum Beispiel, es gibt die Mittelfeldabräumerin Lena Oberdorf, genannt Obi, die hat jetzt das Testimonial von Obi. Oder ich war gerade zufällig gestern bei meiner Zahnzusatzversicherung der Hook24 auf der Seite der Hook24 und da ist unsere Nationaltorhüterin Merle Frohms, die mich begrüßt. Also darüber kriegen sie es sicherlich auch, also zumindest die Stars des deutschen Fußballs, die können mittlerweile, glaube ich, ganz gut auch davon leben, aber trotzdem, die haben alle studiert oder studieren noch. Alex Popp, die sicherlich wahrscheinlich der größte Star und oder die bekannteste Frauenfußballerin, der aktiv ist, die ist gelernte Tierpflegerin. Also die haben alle richtige Jobs, weil jetzt geht's, aber wenn die halt irgendwann nicht mehr spielen können, weil die zu alt sind oder sich verletzen oder so, werden die sicherlich nicht einfach so in irgendwelche Funktionen kommen oder nicht einfach so oder so viel Geld schon verdient haben. Also Philipp Lahm könnte wahrscheinlich den Rest seines noch langen Lebens hoffentlich ohne ein einziges Mal irgendwas zu verdienen bestreiten, ohne...
Stattdessen verdient er einen Arsch voll Geld jeden Tag.
Ja. Wo viel ist, kommt viel hin.
Ja.
Naja, das war unser Fußball-Bit für heute. Das war unsere Handy-Notizen-Folge für heute und diese Woche. Nächste Woche ist wieder eine reguläre Folge und danach wird es auf jeden Fall keine Handy-Notizen-Folge geben, weil wir maximal dann vorproduzieren
müssen. Ja, vielleicht hätten wir jetzt schon mal vorproduzieren müssen. Ja. Ich bin ja nur noch 1,5 Wochen hier.
1,5 Wochen bist du noch hier?
Ja.
Heute ist der 18. Anfang August.
Am 2. August fahre ich weg.
Mhm.
Also nee, ich bin noch etwas länger als 1,5. Es ist ja egal, wir kriegen das schon
irgendwie. Wir kriegen das irgendwie.
Wir wohnen ja nah bei.
So ist.
So ist.
So ist.
So ist. Gut.
Coole letzte
Worte. Macht's gut, ihr lieben
Racker.
Ihr lieben Racker.
Innen. Ihr lieben RackerInnen. Guckt die Fußball-WM.
Ich werde es nicht tun.
Du wirst es nicht tun.
Ich meine, ich behandle einfach Frauenfußball und Männerfußball gleich. Ich interessiere mich für beides nicht mehr.
Das stimmt nicht. Du bist ja trotzdem, du liest ja trotzdem Nachrichten von
Herrn. Kaum.
Von
wenig.
Es sind auch ungünstige Anstoßzeiten, so um 10.30 Uhr morgens und so, halt Neuseeland und Australien, ne? Das ist irgendwie ungünstig.
Ja.
Aber ich werde es trotzdem versuchen, so
gut es geht zu verfolgen. Unsere Mädels, schaffen die das?
Nein. Nein.
Schaffen die Vorrunde?
Ja. Schaffen die. Die kommen weit, aber ich glaube nicht, dass die Weltmeisterin werden. Ich würde mich sehr freuen. Das noch ganz kurz. Ich gucke ja mit meiner Frau sehr gerne zusammen Frauenfußball. Ich habe sie da ein bisschen reingesackt. Und das Besondere ist, wenn du dir so ein Männerfußballspiel anguckst, egal welche Mannschaft, egal national, auf Clubebene, whatever, da sind immer so 2, 3 Leute mal dabei, die findet man irgendwie sympathisch. Weiß nicht, so ein Thomas Müller, mittlerweile finde ich den auch irgendwie ein bisschen idiotisch, aber irgendwie früher vor allem, wenn der irgendwie 2010 als Torschützenkönig seine Oma grüßt im Interview, irgendwie sympathisch. Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, alles irgendwie coole Leute, aber die meisten denkt man so, ja, okay, ey, ihr seid abgehoben, ihr seid 19 Jahre alt, seid 24-fache Millionäre, ihr lasst es irgendwie nach außen hängen. Ihr spielt vielleicht gut Fußball, aber irgendwie ein Bier trinken mit euch hätte ich keinen Bock drauf. Bei den Frauen...
Mit Niklas Füllkrug willst du ein Bier trinken.
Es gibt weniger Ausnahmen, aber es sind die Ausnahmen. Bei den Frauen sind die unsympathischen die Ausnahmen. Ja. Wenn es überhaupt welche gibt. In der aktuellen deutschen Frauennationalmannschaft sind nur sympathische Frauen drin. Ausschließlich. Ja.
Aber auch da natürlich, wer wird da angezogen, wer macht das, was sind das für Typen, wie sind die Verbandsstrukturen, was für Leute bringt der deutsche Männerfußball hervor. Das zieht einfach andere Leute an.
Ich glaube, es ist eine Geldsache.
Geld verdirbt den Charakter, meinst du? Ein Glück, dass wir
zu viel Geld in zu jungen Jahren auf jeden Fall.
Ja.
Ist meine These.
Die Leute und Brüder sind auch deshalb so sympathisch, weil wir keinen Cent
verdienen. Weil wir kein Geld haben. Weil wir nur Geld bezahlen für den Podcast. Und... Also ich, du,
eigentlich nur du
bezahlst gar nichts.
Ich bezahle überhaupt.
Du bezahlst nichts, aber du bekommst auch nichts. Das ist nur fair. Und ich glaube, unterm Strich sind Frauen sympathischer als Männer.
Glaubst du das?
Glaube ich schon.
Das ist aber sexistisch.
Ja. Ist richtig.
Glaube ich nicht.
Ich glaube schon. Ich glaub, es
gibt aber ich glaube, wenn Frauen weniger sympathisch sind, als Männer, ich glaube nicht, dass sie weniger sympathisch sind, aber wenn sie nicht so sympathisch sind, dann aufgrund von sexistischen Rahmenbedingungen. Die werden in die Unsympathie gedrängt.
Also sie müssen unsympathisch sein, um bestehen zu können.
Vielleicht.
Männer dominieren.
Männer können sich das leisten, die können machen, was sie wollen. Patriarchat. Ich weiß nicht, sind Frauen unterm Strich sympathisch? Sind Frauen, ich überlege gerade, welche Leute ich sehr sympathisch finde und ob die Tendenz, ich glaube, das ist bei mir ziemlich ausgeglichen.
Machen wir umgekehrt. All across the board. Wie viele, also fallen dir mehr unsympathische Männer oder mehr unsympathische Frauen ein, so ad hoc? Muss es keine nennen, kannst du aber.
Wenn ich so richtig in meinem eigenen Umfeld unterwegs bin, mehr unsympathische Frauen.
Nicht in deinem eigenen Umfeld, in der Welt.
Dann mehr unsympathische Männer.
Mhm.
Aber Leute, die ich persönlich kenne, mehr Frauen.
Nee, ich auf jeden Fall mehr Männer. Safe. Manche meiner engsten Freunde sind mir sehr unsympathisch. Du nicht. Na gut. Liebe Freundinnen da draußen, liebe Freundinnen da draußen, schön, dass ihr zugehört habt. Ich habe wieder eigentlich eine kurze Folge gewünscht, es hat wieder nicht geklappt. Egal, wir haben viel zu besprechen, so auch nächste Woche wieder. Hört wieder rein.
So fing es an heute. Tim sagte heute zu mir, vielleicht schaffen wir heute ja wirklich mal eine kurze Folge und danach können wir noch die Welt aus den Angeln heben.
Ja. Das wird wieder nicht gelingen.
Das wird wieder nicht gelingen.
Es ist 9:55. Ich muss in 8 Stunden und 15 Minuten, nee, 10 Minuten, also in 8 Stunden und 10 Minuten aufstehen. Da wird nichts mehr gehoben.
Da wird nichts mehr gehoben.
Ich hebe heute nichts mehr.
Wir haben einen Podcast gehoben, aus der Tiefe des Nichts. In die Realität gebracht. Vor zwei Stunden gab es diesen Podcast nicht.
Das ist richtig.
Er war nicht gesprochen, nicht gedacht. Es war nichts da, außer Handynotizen.
Ja.
Die sehr abstrakt und vage sind.
Und locker losgelöst, ohne festen Plan.
Ja. Und jetzt ist er da. Jetzt haben wir ihn wirklich aus dem Nichts rausgezerrt.
So richtig war da sein wird er kommenden Freitag.
Ja, in unserer Zukunft und eurer Gegenwart wird er
oder
da sein.
Oder Vergangenheit.
Er wird teilweise auch schon in eurer Vergangenheit da gewesen sein, aber auf jeden Fall in eurer Gegenwart wird er da sein.
Ja.
Auf jeden Fall, das ist safe.
Ja.
Ja.
Das ist so irre, was mit der Zeit alles möglich
Die
ist.
Die Zeit ist der beste Freund des Menschen.
Und Bella. Für Timothy Shaddock oder wie der hieß. Danke für die Aufmerksamkeit, danke. Ganz kurz noch eine Frage, wie geht's dir?
Oh Mann, ich wollte... ich wollte das zu einer besonderen Folge machen. Mir ist mir am Anfang aufgefallen, ich wollte, dass es die erste Folge ist, in der wir uns nicht fragen, wie es uns geht.
Wir uns vor allem. Ich dich.
Und ich dich.
Du hast mich ganz oft schon nicht gefragt.
Ja?
Ja, das war doch früher immer das Thema.
Zeig mir eine Folge, in der das so ist.
Das wird nicht schwer sein, die zu
finden. Ja, ganz okay.
Okay, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Wir sind die beleuchteten Brüder und sagen, gehabt euch wohl!